Tropfm Ausgabe Nummer 501. Wir schreiben den 24. März 2023. Mein Gast heute Abend ist Markus Nowak. Und es geht um die Frage, wie man eigentlich etwas zustande bringt. Und wie immer gibt es heute natürlich den Cropcom, jenen Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann, erreichbar über die Website von Cropfm, cropfm.mur. Nein, Gott, .at einfach nur. Cropfm.at, das war die Adresse von vor 20 Jahren. Und natürlich auch die Skype-Leitung, einfach den User Cropfm anrufen. Es gibt auch das Skype-Icon dann jetzt auf der Startseite, gleich neben Ankündertext, ein bisschen drüber. Nichts übersehen, draufklicken und dann klingelt's bei uns und wir sind sehr gespannt auf eure Fragen. Ja, von wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der Website von Cropfm lohnt sich auf jeden Fall. Dort findet man alle Sendungen, fast 500 im Archiv, mit der heutigen waren es 501. Und natürlich Hintergrundinformationen zu den Sendungen, Links etc. und vor allem auch Infos zu den Gästen, E-Mail-Adressen und alles andere, was man so brauchen könnte. Und auf der Website natürlich auch der orange Button mit dem Herz, der Cropfm-Spenden-Button und großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und das Coverbild ist auch heute wieder von Matthias Töpfer. Es ist großartig geworden. Matthias hat in mehr als 40 Jahren als freiberuflicher Grafiker, Illustrator und Fotodesigner schon einiges zustande gebracht. In den vergangenen Jahren gestaltete und produzierte er vor allem Videospots, computeranimierte Dokumentationen, Buchtrailer, Erklär- und Industriefilme und mehr. Zu seiner Kunst auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de, atelier-töpfer.de, und er freut sich natürlich über interessante Aufträge. NASA is tracking a huge growing anomaly in Earth's magnetic field. Von einem Hörer habe ich diese Meldung zugeschickt bekommen. Übrigens danke an alle, die mir da immer wieder interessante Dinge schicken. Und ja, manchmal bringe ich die dann in den News. Und zwar ist das erschienen auf Science Alert auf der Website. Und dort steht geschrieben, NASA is actively monitoring a strange anomaly in Earth's magnetic field, a giant region of lower magnetic intensity in the skies above the planet, stretching out between South America and Southwest Africa. Also eine riesige Magnetfeldanomalie, also ein abgeschwächtes Magnetfeld, da quer über den Atlantik zwischen Südamerika und Südwestafrika. Und diese riesige sich entwickelnde Anomalie fasziniert und beunruhigt NASA-Wissenschaftler schon seit Jahren. Viele Satelliten der NASA sind letztlich dadurch betroffen, oder eigentlich kann man sagen alle, da sie durch das geschwächte Magnetfeld den Partikeln der Sonne schutzlos ausgeliefert sind. Und alle paar hunderttausend Jahre, 700.000 Jahre oder was, gibt es ja da tatsächlich eine Magnetfeldumkehr. Das sieht man in der geologischen Geschichte der Erde. Das ist also keine hysterische Theorie, sondern das passiert hat. Und es gibt halt keine geschichtlichen Aufzeichnungen. Also es könnte ja sein, dass dieser eigentlich schon lange überfällige Pol, also Umpolung des Magnetfeldes jetzt wieder ansteht und dazwischen sinkt es dann eigentlich quasi auf Null ab. Und was das für Auswirkungen hat, das wissen wir natürlich alle nicht. Also wir leben in spannenden Zeiten von allen Seiten. Und alles, was ich hier so erzähle und noch vieles mehr, findet sich verlinkt in der CropFM News-Sektion. Fast jeden Tag bringe ich da Artikel, die mir Leute zuschicken oder über die ich schon stolpere. Es muss auch nicht immer neu sein, was ich dort bringe, aber ja, ich finde es halt aus irgendeinem Grund spannend. Und dann taucht es dort auf, gibt es auch einen RSS-Feed natürlich. Wie viele Sendungen? Auf cropfm.at. Auch das Bild, das ich da bekommen habe für die 500. Sendung, es hängt bei mir schon, man kann das Bild sehen. Nochmal ganz, ganz großes Danke an Mimi Farkaras und wer sich auch immer da alles beteiligt hat. Echt große Freude damit. Und ja, hier geht es gleich weiter mit meinem Gast Markus Nowak und der Frage, wie man eigentlich etwas zustande bringt. Heutiger Gast Markus Nowak leitet das Produktmanagement in einem großen Wiener Bildungsinstitut, ist ausgebildeter Mindwalking-Trainer und er studierte Betriebswirtschaft und promovierte 2018 im Bereich der Interventionsforschung. Sein Interessensfokus lag neben anderen Themen wie Technik und Sport immer wieder beim Organisieren und dem Management verschiedenster Lebensbereiche auf der Suche. Nach geeigneten Werkzeugen stieß er bereits Anfang der 90er Jahre auf Mindwalking, absolvierte die Ausbildung zum Mindwalking-Trainer und konnte also schließlich auch selbst Ausbildete an den Verfeinerungen von Mindwalking mitwirken. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir gegenüber sitzt im Studio. Hallo Markus.
Hallo.
Schön, dass du den Weg nach Graz angetreten bist und... Ja, es ist ja nicht sehr oft, dass ich dann wirklich die Gäste hier im Studio habe und das ist aber immer wieder eine sehr nette Abwechslung. Außerdem klingen sie dann natürlich viel besser als über Skype. Also das Thema ist heute Projektmanagement, aber aus einer Sichtweise heraus, wie man eben über die Technik des Mindwalking und über die daraus gezogenen Erkenntnisse dorthin kommt. Ich habe das Buch Lebenserfolg, das hat mir der Ulrich vor vielen, vielen Jahren damals, als er mir das Mindwalking-Buch geschickt hat, mitgeschickt und ich habe natürlich eine Geschichte, weil ich also beruflich natürlich mit dem Thema viel zu tun habe und habe mich lange Zeit erfolgreich gewehrt, es zu lesen und dann irgendwann halt doch und muss sagen, ich war sehr positiv überrascht vom Inhalt, also es hat schon neue Impulse gegeben. Also es ist jetzt kein 0815 Projektmanagement-Buch, das so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Natürlich ist die Frage, kann man überhaupt, und das ist auch irgendwo immer so meine Kritik, ist es denn überhaupt möglich zu sagen, okay, ich gehe jetzt her und entwickle eine Theorie, wie man Dinge zustande bringt, wie man Dinge managt, egal ob es jetzt Beziehungen oder ich weiß nicht, der Sparverein ist oder ein Softwareprojekt und stülpe da quasi aus der Vogelperspektive ein Vorgehen drüber. Ne? Das ist so die Frage, die sich mir da halt immer stellt. Und aus Mindwalking heraus habt ihr da eine Theorie entwickelt, wo du, warum glaubst du, ist die komplett? Wo ist da, wie kommt man von Mindwalking eigentlich und aus diesen Erkenntnissen und auch aus dem Modell, das sich da entwickelt, zu einem solchen Modell?
Ja, du reißt jetzt die ganze Welt auf mit deinen Fragen, das ist sehr gut. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich natürlich auch alle grüßen, die uns draußen zuhören und vielleicht auch noch mit uns diskutieren wollen. Die Grundgeschichte, vielleicht, wenn man da anfängt, die Hörerinnen und Hörer, die irgendwie schon den Rolf Ulrich Grammer gehört haben und sozusagen die Erkundung der geistigen Welt und was man hier alles entdecken kann, die können gut nachvollziehen, dass man hier in seinem Leben vielleicht nicht so leicht zurechtkommt, wie man das gern hätte, dass man sich vorstellt, dass man Ideenprojekte verwirklichen möchte und dann stellt sich einfach auch die Frage, wie geht man denn das wirklich an? Und das ist auch irgendwie dann der Titel, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen. Und das springt aus derselben Quelle, die Konzepte dessen, wie man was zusammenbringt, wie ähnlich bei den Mindwalking-Sitzungen auch, indem man sich einfach anschaut, wie funktionieren wir. Und in den sozusagen frühen Wirtschaftswissenschaften ist man immer davon ausgegangen, dass die Menschen rein vernünftig sind und alles sich gut überlegen und nur vernünftig handeln. Inzwischen gibt es Nobelpreise dafür, dass man erkennt, dass die Menschen nicht so einfach gestrickt sind und dass es etwas komplexer ist und Menschen Wahrscheinlichkeiten und Zufälle ganz schwer abschätzen können. Und die Grundessenz, die in dem Lebenserfolgbuch drinsteckt und die letztendlich auch für alle Mindwalking-Verfahren gilt, ist eigentlich das Grundkonzept der Kommunikation. Das heißt, jeder Kommunikationsablauf hat drei Schritte und die drei Schritte sind, dass man irgendetwas beginnt und startet und von dem Start gibt es einen Ablauf und den bringt man auch irgendwann zu Ende. Und wenn dieser Ablauf massiv unterbrochen wird, dann sind wir in dem Bereich, wo Mindwalking-Sitzungen stattfinden, sprich offene Aktionsabläufe, Überwältigungen, Frustration. Und die Managementfrage ist, wie gestaltet man diese Abläufe so, dass sie gut funktionieren?
Und dein Metier, du bist also Kommunikationstrainer, Führungstrainings machst du und auch ganz allgemein Kurse in Kommunikation, Emotion und Führung. Emotion auch sehr interessant. Was haben die Emotionen damit zu tun?
Ja, die Emotionen sind das, was uns meistens herausfordert in der normalen Kommunikation. Vielleicht lässt sich das sehr schön darstellen. Also Emotion ist sehr spannend. Emotion vom Wort her heißt, es strömt etwas aus. Und dieses Ausströmen kann verschiedene Formen und Eigenschaften annehmen. Und wenn man versteht, wie Emotionen funktionieren, dann tut man sich schon viel leichter, damit umzugehen. Das Grundkonzept sind drei Ebenen. Das findet man fast überall in der Literatur oder auch in Management-Seminaren. Das heißt, es gibt einen annehmenden Bereich, es gibt einen Bereich, wo man etwas ablehnt. Und wenn man noch weiter stimmungsmäßig in den Keller fällt, dann versucht man, die Flucht anzutreten und das Weite zu suchen. Diese drei Ebenen sind meistens bekannt. Was weniger bekannt ist, ist, dass die Emotionen einem gewissen Rhythmus folgen von Zerstreuung, dann einer Fokussiertheit oder auch auf einem Aufeinanderprallen von Strömungen. Und diesen Wechsel und diesen Rhythmus kann man dann sehr schön beobachten und auch sehen, wo man emotional selber steht oder jemand anderen steht und damit viel besser damit umgehen.
Ganz ein wichtiger Begriff ist dann natürlich auch die Empathie. Jemand fragt da, René Hansen fragt da, ich hoffe, das ist jetzt ein richtiger Name, jedenfalls, kann man auch Empathie trainieren?
Genau, das kann man. Und dazu ist eben auch wichtig, dass man erkennt, welche emotionale Stimmung das Gegenüber hat. Also Empathie grundsätzlich ist das Einfühlen in den anderen. Das ist aus unserer Sicht sehr wichtig. Also bei der Kommunikation haben wir ein paar Kommunikationsfaktoren, also Erfolgsfaktoren eigentlich für die Kommunikation. Und einer davon ist eben auch die Einstimmung beim anderen. Der allererste dafür ist, dass man mal mit sich selber im Reinen ist und in sich ruht. Das heißt, eine entspannte Grundhaltung hat, mit sich im sozusagen von nichts überwältigt, nichts beschäftigt ist. Dann kann man sich gut Einstimmung, das wäre der zweite Faktor. Und das lässt sich de facto trainieren, genau.
Noam Beutel fragt, ist dann das noch echt?
Ha, gute Frage, ja. Die Echtheit der Kommunikation ist eine sehr gute, weil die Frage ist letztendlich schwer beantwortbar, was ist denn wirklich echt? Als echt bezeichnen wir meistens das, was ein bisschen sich unserer Kontrolle entzieht. Das heißt, eine spontane Reaktion, ein spontaner emotionaler Ausbruch ist echt. Aber es ist genauso gut echt, wenn ich jemandem anderen Verständnis zeigen möchte und weiß, wie das geht und es ihm vermitteln kann. Also die Echtheit ist eher in der Absicht zu suchen, als in dem, wie man es gestaltet.
Es gibt eigentlich auch eine willkürliche Echtheit und nicht nur die unwillkürliche.
Karte. Genau, das ist schön zusammengefasst, ja.
Das Buch, also wie gesagt, interessante Anregungen und war für mich sehr spannend, weil ich halt auch beruflich mit solchen Dingen zu tun habe, sehr viel und so, und habe da durchaus auch was jetzt mitnehmen können. Aber es ist also sehr hierarchisch organisiert. Es ist eigentlich so ein bisschen oldschool, kommt mir vor. Also alles, und dann eben schon auch dieser Zugang, alles kann mit PM, mit einer Projektmanagement-Theorie gelöst werden, Beziehungen, Umzüge, Softwareprojekte. Und wie gesagt, noch einmal auf diese grundlegende Kritik, die ich da so ein bisschen immer wieder habe, zurückzukommen. Ja.
Ja.
Ist das möglich? Also,
um das irgendwie zu beantworten, es gibt kein Allheilmittel für alle Lebenssituationen. Da sind wir uns einig. Aber es gibt gewisse Grundmuster und wie ich zum Beispiel eben auch diese Erfolgsfaktoren der Kommunikation, die, wenn man sie mit Leben füllt, sehr gut funktionieren. Wie zum Beispiel eben emotionale Einstimmung. Wenn ich ein Holzklotz bin und die Emotionen der anderen Menschen mir egal sind oder ich ihnen zumindest vermittle, dass sie mir egal sind, dann wird es früher oder später Stress und Ärger geben. Aber wie es mir gelingt, Emotionen, Einstimmung und Empathie zu vermitteln oder auch zu kommunizieren, dass es mir nicht egal ist, wie es dem anderen geht, das muss jeder selber mit Leben füllen. Und das ist auch abhängig von den Kulturkreisen, in denen man sich bewegt. Also wenn ich jetzt bei einer Businessveranstaltung bin, wo alle im Anzug herumrennen und mit Krawatte, ist das ein ganz anderer Kontext, als ob ich auf einem Goa-Festival mich bewege und dort mit anderen Leuten im Tanz bin.
Auf jeden Fall. Aber dann zu wissen, wann man wo ist, genau, ist vielleicht ja. dann die Kunst. Vielleicht nochmal auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen, auf die wir wahrscheinlich immer wieder kommen werden heute.
Gerne,
wie kommt man denn jetzt vom Mindwalking-Modell? Also da gibt es ja auch diese 90 Gesetzmäßigkeiten, glaube ich, wie das genannt wird, die also im Prinzip unser Wesen beschreiben, unser Bewusstsein, unseren Aktionsraum, wie der halt funktioniert. Wie kommt man jetzt von dem zum Projektmanagement und wie kann man jetzt diese Erkenntnisse aus dem Mindwalking im Projektmanagement einsetzen?
Ja, wenn ich das so in Erinnerung habe, was der Ulrich, glaube ich, in der letzten Sendung auch gebracht hat, wo ich ja zu Gast war, ist, das, was sich halt aus verschiedensten Sitzungen zeigt, ist, dass es irgendwann eine Welt, also einen Moment gab, wo es diese Welt nicht gab. Und irgendwann fing es damit an, dass ein Gedanke gefasst wurde. Und dieser Gedanke ist, und dieser Anfang ist nichts anderes, als wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze und völlig entspannt bin und dann plötzlich auf die Idee komme, es wäre doch nett, mit Freunden ins Kino zu gehen. Und ebenso beginnt hier ein Gedanke und diesen zu realisieren, ist nichts anderes, als wahrscheinlich, wie die Welt begonnen hat. Nur ist das jetzt auf einer sehr pragmatischen Ebene heruntergebrochen. Und es sind dieselben Prinzipien, die aus den Sitzungen bekannt geworden sind, die die Leute in ihren Erlebnissen berichtet haben, mit denen wir jetzt unser Leben führen. Was in dem Sinn jetzt nicht unbedingt eine Dramatisierung ist, sondern halt einfach Grundprinzipien, die sich offensichtlich als Gestaltungsprinzipien der Welt offenbaren. Das heißt, man fasst einen Gedanken und aufgrund dieses Gedanken beginnt man Aufmerksamkeit in die Welt zu platzieren, beginnt Dinge zu tun, beginnt sozusagen Materie, Energie in Bewegung zu setzen, um letztendlich etwas zu verwirklichen, was einem wichtig ist.
Also das Alleine, man kann genau. Jetzt auch sagen, Gott wollte ins Kino und jetzt sitzen wir alle in einem komischen Film.
Oder in einem zu gewissen Weise, ja.
Zwischenzeitlich sehr strange, aber ja.
Das haben wir alle mitgestaltet, genau.
Okay, und wir können uns dann aber drüber aufregen, weil wir quasi selbst jeder ist so ein Teilregisseur.
Ja, da sind wir jetzt natürlich auch wieder ein bisschen mit der Emotion und der Frustration. Solange ich mich hier im Spiel erlebe, macht mir das Mitgestalten Spaß. Solange ich hier Möglichkeiten und sehe, sozusagen gestalterisch zu wirken, alles gut. Wenn der Frust aber soweit sozusagen hereindringt und meine Misserfolge zu viel werden oder zu dramatisch werden, dann ist der Spaßfaktor natürlich gering und dann wird diese Welt zum Albtraum.
So ist es. Die Hauptbereiche, mit denen du dich da auseinandersetzt, sind also Mensch, Psyche und dann Organisation und Ethik. Ja, also und Ethik spielt dann natürlich
auch. Ethik spielt auch.
Ist eigentlich so ein Querthema, das sich eigentlich durch alles durchzieht. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich für alle Bereiche wichtig. Und auch ein wichtiger Begriff sind die Triaden, die da immer wieder. Also um jetzt so ein bisschen in die. Wenn wir jetzt ein bisschen versuchen wollen, diese Theorie, um das jetzt ein bisschen griffiger zu machen. Also okay, Mindwalking, der spirituelle Hintergrund, die Kosmologie, wenn man es so will, ist quasi irgendwo ein Rahmen, in dem man das Spiel oder ja die Spiele, die wir spielen, einmal beschreiben kann. Und wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen, dass das Ganze immer als Spiel immer wieder gesehen wird. Mhm. Also ein Projekt kann als Spiel gesehen werden. Ja. Das ganze Leben kann letztlich als Spiel gesehen werden, wo es dann die verschiedenen Teilnehmer gibt, die Spielfiguren, die Spielführer, die Mitspieler. Und ein ganz wesentlicher Begriff ist, du hast auch schon genannt, dieser Gedanke, also wie entsteht der Gedanke? Man richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas da draußen, etwas passiert irgendwie, man ist dann irgendwie zufrieden und man nimmt die Aufmerksamkeit wieder zurück. Und dann ist irgendwie diese...
Das wäre ein schöner Aktionsablauf.
Das ist ein Aktionsablauf und das ist auch eine Triade.
Ja, die Triaden sozusagen ist sozusagen eigentlich ein Effekt davon, dass oft drei Dinge irgendwie wesentlich zusammenhängen. Ja. Es ist natürlich dann ein schöner roter Faden auch für ein Buch. Aber da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, weil Dinge im Dreitakt, dann kennst du vom Walzer, das bringt auch ein gewisses dynamisches Prinzip mit. Wir kennen das in der sozusagen Dialektik oder in den Widersprüchen drin, das sozusagen entweder oder irgendwo dazwischen. Und bei der Triade hat man noch eine Dimension mehr. Das heißt, es ist noch viel mehr bewusster, dass man hier mit Gleichgewichten zu tun hat, wo eigentlich es keine perfekte Lösung gibt, aber man immer wieder schauen muss, dass man Gleichgewicht herstellt zwischen diesen Dingen. Und ähnlich ist es mit diesem Aktionsablauf. Also man beginnt Dinge, man schaut, dass Dinge weiterkommen und sich entwickeln in Richtung des Ziels und dass sie auch wieder abgeschlossen werden. Und solange das immer in einem gewissen Rhythmus passiert und gut gelingt, dann ist es wie ein Tanz. Und wenn das halt unterbrochen wird oder man sich schwer tut mit dem einen oder anderen, dann gerät man in Nöte.
Dann wird es hartschert, wie man in Österreich sagt.
Da wird es hartschert, genau.
Und dann stolpert man irgendwann. Noch einmal ein bisschen so zum Thema Kommunikation zurückkommend. Und wie gesagt, das wird auch ein Aspekt sein, der uns da begleitet durch den Abend. Geschmacksmuster schreibt, es geht doch am Ende um die Frage, ist die Kommunikation ehrlich oder bewusste Manipulation? Und das ist ja auch, ich finde, ein interessanter Punkt, weil in dem Buch wird auch PR beschrieben, also im Prinzip Manipulation, aber es, so hätte ich es jetzt verstanden, aber nicht unbedingt Manipulation, also
ja, die, also lass mich das aufgreifen. Wir sind nämlich, du hast das vorhin schon angeschnitten bei der Frage der Ethik. Also die, wonach wollen wir es beurteilen, ob etwas ehrlich ist oder nicht? Wenn ich für meine Kinder eine Weihnachtsveranstaltung inszeniere, wo, weiß ich was, überraschend das Christkind kommt, wie auch immer, oder wenn wir ein Theaterstück besuchen, dann wissen wir sehr wohl, dass diese Schauspieler nicht die Wahrheit uns sagen, und wir sind aber trotzdem begeistert davon, dass sie das sehr gut tun. Also der Begriff Wahrheit ist an der Stelle schon mal ein bisschen, wird es greifbarer, dass, von welcher Wahrheit wir reden. Und das, was wir letztendlich wollen, und das ist die Verantwortung, die eigentlich eine Führungskraft, mit der er sich auseinandersetzen muss, ist: Wohin will ich denn jemanden bringen? Will ich ihn dorthin bringen, wo ich meinen persönlichen Nutzen habe? Dann ist das eine sehr einseitige Ethik. Wenn ich eine, wie es im modernen Management-Alltag heißt, Win-Win-Situation herstellen will, dann habe ich zumindest den anderen mit berücksichtigt. Aber dass es neben diesem anderen noch viele andere gibt, das führt dann zu dem Ideal einer allseitigen Ethik, was ein sehr hoher Anspruch ist. Aber umso mehr es mir gelingt, in mein Tun und die Ziele, die ich auswähle und verfolge, letztendlich alle zu integrieren, umso ethischer wird das sein, wohin ich führe. Aber die Ausgestaltung und der Kommunikation ist dann ein Weg dorthin. Es wäre nicht ganz richtig zu sagen, der Weg, sozusagen das Ziel heiligt die Mittel. Aber letztendlich geht es darum, einen Weg zu finden, der für alle tragbar ist, um Ziele zu erreichen, die auch für alle positiv sind oder möglichst viele.
Und da hast du jetzt auch schon was Wichtiges angesprochen, diese drei Stufen der Ethik. Also die simpleste Form ist, man versucht, seinen eigenen Nutzen zu ziehen, für sich den Vorteil rauszuholen. Dann gibt es die Ebene, wo ich mein Gegenüber mit einbeziehe, und dann gibt es die Ebene, wo ich eigentlich das große Ganze mit einbeziehe und das versuche zu tun, das jetzt für das Ganze am besten ist, was jetzt nicht unbedingt, es kann jetzt dann auch sein, dass ich meinem Gegenüber vielleicht
Ein schönes Beispiel ist für mich der Zahnarzt. Er weiß, dass er mir wehtut, er entschuldigt sich tausendmal dafür, aber ich bin ihm dankbar, wenn er das Richtige tut.
Genau, also es kann vordergründig eine muss man dem jetzt Schaden zufügen, aber im, also Schaden, man muss jetzt einen Zahn wegbohren zum Beispiel, aber im Großen und Ganzen hat er dann wieder weniger Zahnweh oder keines, und alle leiden nicht mit ihm mit. Also jetzt ist ein bisschen
hart. Ist ein Beispiel natürlich von vielen, und sozusagen, wenn wir jetzt in die politische Ebene gehen, dann wird es natürlich wesentlich komplexer und die ethische Fragestellungen noch viel heikler. Das, was wir halt in letzter Zeit erlebt haben, sicher in den Medien, ist, dass das Vertrauen in die Politik nicht größer geworden ist, weil einfach viel zu oft was passiert ist, wo man merkt, okay, hier wird nicht mein Interesse oder das zu erwartende Interesse erfüllt. Und da entsteht natürlich Frust und Empörung. Aber sozusagen, wenn es einem gelingt, sich Maßnahmen und Ziele zu überlegen, die dem Wohle der Leute, für die man verantwortlich sich fühlt, dienen, dann wäre es eine ethische Lösung. Wie man die kommuniziert, welche PR-Maßnahmen dazu man sich überlegt, wenn das dem Ziel dient, dass nachher alle sagen, okay, hurra, dort wollten wir hin, ist es gut.
Und das ist aber dann irgendwo Manipulation eigentlich, ne?
Ja, eine Manipulation. Also nehmen wir das her, dass jemand etwas lernen möchte. Jetzt ist natürlich Lernen etwas, man denke an die Schulzeit zurück, nicht etwas, was man immer nur so ganz positiv in Erinnerung hatte. Aber ich kenne niemanden, der sich über einen positiven Schulabschluss beschwert hat. Das heißt, alles, was die Lehrer und Erwachsenen oder begleitenden Personen sich einfallen haben lassen, was dazu gedient hat, mich dorthin zu bringen, ist eine Manipulation. Aber wenn sie meinem, sozusagen mir nützt, bin ich am Nachher doch zufrieden damit.
Also das habe ich gemeint mit Manipulation. Ist jetzt auch
Also das Wort ist ja per se nichts Schlechtes. Das Wort heißt mit der Hand anpacken.
Manipulieren. Ja. Etwas.
Ja, genau. Also da steckt Manus die Hand im Lateinischen drin.
Wir haben schon gesagt, Management-Theorie und diese 90 Mindwalk, ich glaube es sind 90, ich weiß es jetzt nicht genau.
87 habe ich, aber ich weiß es auch nicht aus.
Also diese Grundsätze und das Ganze, hast du mal gesagt, ist aus einem Guss und widerspruchsfrei. Also ich habe da recht lang...
Ja, widerspruchsfrei, also zumindest stolpern wir über keine Widersprüche. Also ich bin, wie gesagt, ja auch seit 30 Jahren sozusagen in dem im Dunstkreis, wie man so schön sagt, und immer wieder, wenn es neue Erkenntnisse gibt oder wenn irgendwas überarbeitet wird, ist alle die ganze Gemeinschaft der Mindwalking-Trainer und auch nicht so verbundene Personen in dem Dialog zu schauen, ob da irgendwelche Unverständlichkeiten, Widersprüchlichkeiten und so weiter drin sind, und das wird sehr gewissenhaft gemacht. Das Ganze ist ein Modell natürlich. Ein Modell, das aus diesen vielen Erfahrungen sozusagen den Sukkus bildet, und insofern ist es widerspruchsfrei aus unserer Sicht momentan halt sozusagen, weil wir über nichts stolpern. Aber es, Ulrich hat es eh auch zuletzt gesagt, es ist in dem Sinn immer noch entwicklungsfähig, also gerne sind weitere Erkenntnisse willkommen.
Ja, also konstruktive Kritik ist gefragt, auch heute. Geneigter Zuhörer schreibt, Mindwalking hört sich für mich an wie Mindfuck. Und das ist ja jetzt ein guter Punkt. Es gibt ausführliche Sendungen mit Ulrich Kramer, der eigentlich das Ganze aus der Wiege gehoben hat. Mhm. Also es geht auf ihn zurück. Und hat inzwischen eigentlich eine unglaubliche Dynamik angenommen, muss ich sagen. Und es gibt also sehr viele Menschen da inzwischen, die sich damit beschäftigen, oder auch, es wird natürlich auch eingesetzt, um einfach seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und so weiter. Und ich empfehle jemanden, der jetzt noch nie etwas über Mindwalking gehört hat, vielleicht sogar da jetzt an dieser Stelle, wenn er das aus dem Archiv hört, zu unterbrechen und sich einmal das allererste Interview mit Ulrich anzuhören.
Ja, es ging zumindest jetzt mal raus, dass man das Gefühl hat, es geht nur darum, über die Dinge nachzudenken, und das ist definitiv nicht.
Genau.
Der Weg ist ein umgekehrter. Erleben und beobachten und dann sich die Frage stellen, wie funktioniert denn das alles? Dass sozusagen die ganzen Modelle oder was sich daraus entwickelt, dient ja damit, dass man arbeiten kann. Das ist sozusagen ein Prinzip, das wir in der Wissenschaft haben, das jedes kleine Kind verfolgt. Man beobachtet Dinge, man erlebt Dinge und versucht sie irgendwo für sich zusammenzufassen, um besser damit arbeiten zu können. Das, wo wir dann stehen, ist, dass wir eine Theorie und ein Modell haben, aus dem heraus man immer wieder experimentieren kann und feststellt, okay, es funktioniert. Aber sonst, es geht nicht um den Mindfuck in dem
Sinne. Nein, um den geht es eigentlich gar nicht. Vielleicht trotzdem für alle die jetzt live dazuhören und halt noch nie von Mindwalking gehört haben. Vielleicht sollte man es doch ganz kurz jetzt noch einmal...
Was es ist, genau. Ja. Also Mindwalking sozusagen übersetzt heißt den Geist durchwandern. Und warum tut man das? Letztendlich aus Erkundungsgründen. Und sozusagen die positive Seite zu erkundigen ist sich die Frage zu stellen, was will ich denn einfach, was ist mir wichtig, welche Werte sind mir wichtig. Das kann ich für mich bewusst machen, und umso bewusster ich es mir machen kann, umso besser kann ich es dann auch verfolgen, weil vieles, was wir machen und was wir tun, ist uns gar nicht bewusst, warum wir es machen und was wir eigentlich damit wollen. Und jetzt läuft das Leben bekanntlicherweise nicht immer so gerade, und man stellt bei sich Verhaltensweisen oder Dinge fest, wo man merkt, okay, das will ich eigentlich nicht so, oder warum gelingt mir das nicht, warum bin ich immer der Versager, warum habe ich das Gefühl, ich bin immer zu klein oder zu schwach. Und auch das kann man erkunden bei seiner Mindwalking-Reise. Und die Erkundung kann sehr abenteuerlich werden und führt aber letztendlich, wenn man diesen Weg zu Ende geht, zur Erkenntnis und zur Erleichterung, und damit öffnen sich neue Spielräume.
Ja, und ich kann das ergänzen, weil ich hatte die Ehre, mit Ulrich himself einen dreitägigen Mindwalk in Wien zu erleben. Und das war sehr eindrucksvoll zwischendurch. Also ich war äußerst überrascht, wie fundamental und grundlegend dann plötzlich irgendwelche Bilder da auftauchen und wie einen die dann auch emotionalisieren und mitnehmen und so. Also ich hatte da ein paar Bilder und Episoden, die dann da hochkamen, die natürlich irgendwo, wenn man die jetzt erzählt in ein paar Sätzen, völlig absurd klingen, die aber, und das ist das Interessante aus der Ich-Perspektive, wo ich es eben so wirklich danach erlebt habe, so intensiv waren, dass es subjektiv außer Frage steht, dass da echte Dinge angesprochen werden, also echte Emotionen, echte, ob die Bilder jetzt, ob das jetzt immer genauso ist, wie man das dann da wahrnimmt und auch jetzt erzählt in der Session, ist eine andere Frage. Man ist da auch nicht in Trance oder irgendwas, also viele glauben auch, dass man da irgendwie hypnotisiert wird, ja, absolut also nicht. Es wird ein Hautwiderstandsmessgerät verwendet.
Kann verwendet werden. Aber das Grundprinzip ist so nichts anderes, als wenn man sagt, okay, man erinnert sich an einen Moment, wo man einen Apfel gegessen hat. Und da fällt jedem eine andere Situation ein oder vielleicht auch manchen keine, wenn sie keinen Apfel gegessen haben oder das für sie irgendwie zu unspannend ist. Und dasselbe Prinzip kann man halt anwenden auf Dinge, die man erkunden möchte. Also Grundvoraussetzung ist eigentlich das persönliche Interesse. Und diese Bilder, was, also ist in zahlreichen Büchern auch beschrieben, was da für Bilder auftauchen, auch auf der Mindwalking Homepage kann man ein bisschen was sehen. Die sind ja absolut schräg, also sozusagen nicht, womit man rechnet. Und ich selber habe alles andere gesucht als solche Bilder für mich. Das Erstaunliche ist dann, wenn man mit anderen spricht, die auch Mindwalking-Sitzungen gemacht haben, die dann sehr ähnliche Sitzungen, Berichte haben oder vielleicht sogar von selben Erlebnissen berichten, und dann wird man schon irgendwie ein bisschen nachdenklich. Und insofern finde ich das sehr wertvoll, dass Rolf Ulrich Kramer das zusammengefasst hat und zur Diskussion gestellt hat. Erklärungsmodelle kann es noch viele dazu geben, aber was unstreitbar ist, dass in vielen tausend Stunden so viele ähnliche Geschichten zutage kommen, ohne dass es jemand haben wollte. Und Tatsache ist auch sicher, dass es immer wieder Details in Sitzungsberichten gibt, wo man sagt, okay, so genau kann das nicht gewesen sein vielleicht. Aber wie du sagst, eben das emotionale Erlebnis ist sehr intensiv, und letztendlich, wenn man nachher merkt, dass man eine neue Freiheit gewonnen hat, indem man das einer nicht mehr beeindruckt, dann genießt man diesen Moment sehr.
Genau, und damit möchte ich es dann auch abschließen, aber um das noch ein bisschen griffiger zu machen, was Mindwalking ist, wie gesagt, ich empfehle die Sendungen, die ich mit Ulrich zu diesem Thema wirklich dezidiert gemacht habe. Es wird im ersten Teil so quasi herausgefunden, was sind deine negativen Glaubenssätze, also da wird nichts, es wird nur mit dem gearbeitet, was vom Sitzungspartner, also das ist der eben dann geführt wird, oder geführt, der ja,
angeleitet. Im Grunde arbeitet die ganze Zeit der Sitzungspartner mit sich selbst.
Genau.
Also, genau. Und muss man halt lernen, wie man das macht und bei der Stange bleiben. Das ist so eine, letztendlich auf die Frage vorhin sozusagen, wie ethisch ist die Führung? Also jemanden dann zu sagen, okay, schau nochmal hin, wenn es unangenehm ist, ist ähnlich wie beim Zahnarzt. Aber letztendlich, wenn man dann am Ende drüber lachen kann, dann war es der Weg wert.
Genau. Und da wird herausgefunden, was sind diese Negativprogramme, die dich umtreiben oder abhalten. Und dann wird geschaut, wo kommen die her. Und da erlebt man seine blauen Wunder buchstäblich, weil die kommen aus vielen abenteuerlichen Ecken. Und eines der Dinge ist eben, dass viele dieser parallelen Erinnerungen zeigen, dass es da irgendeinen Kataklysmus gab, an den wir uns erinnern. Also wir haben so ein Weltuntergangstrauma, das wir immer wieder dramatisieren und immer wieder hervorholen. Und es gibt dann eben Dinge, die uns triggern, die uns unbewusst erinnern, und wir reagieren dann plötzlich komplett schräg und wissen nicht, was wir da, warum eigentlich, genau. Weil es Programm, weil es Erlebnisse, die unverarbeitet und auch nicht bewusst sind, anspricht, die, sprechen wir es aus, auch aus vielleicht anderen Leben oder früheren oder so, aber jedenfalls nicht aus diesem Leben, aus dem man ist, stammen. Ja, wie die dann, wie man dann damit in Verbindung und verbandelt wurde oder plötzlich verschränkt wurde, wenn man so den Begriff verwenden wird, das ist jetzt wieder eine andere Frage. Das wird alles erklärt auch in.
Ja, beziehungsweise erklärt. Ich meine, es sucht niemand danach, wenn das in diesem Mindwalking sitzt, und das muss jeder für sich selber rausfinden. Also drum würde ich da jetzt gar nichts vorgeben wollen. Also wenn man sowas macht, möglichst mit offenem Geist, die Überraschung kommt so oder so, aber es geht ja nicht darum, an irgendwas zu glauben. Und vielleicht um den Bogen wieder auch zum Management zu spannen. Also der eine Zugang ist natürlich, dass, wenn es wirklich klemmt, dass man irgendwie schauen muss, okay, wo ist da der Knick im Schlauch und wie kriege ich den wieder gerade? Die andere Seite, und das ist sozusagen in einer ganz normalen Welt, die sehr komplex ist und durch die ganze Digitalisierung auch noch viel komplexer geworden ist es hilfreich, wenn man Modelle hat, mit denen man gut arbeiten kann und nicht alles ergründen muss, sondern einfach auch eine Orientierung hat, wie man im ganz normalen Leben zurechtkommt. Und daher finde ich das so wertvoll, eben auch diese Managementkonzepte, und es gibt verschiedene andere auch. Also das sozusagen, das, was an dem besonders ist, sozusagen, es kommt aus demselben Grundmodell, sozusagen, wie der Geist funktioniert und was sich daraus ableiten lässt. Aber sozusagen die klassischen Projektmanagement, Betriebswirtschaft, alles möglichen Themen sind deswegen nicht verkehrt oder anders, sondern halt einfach ein bisschen anders dargestellt. Dass das Modell, das da im Lebenserfolg Buch drinnen ist und was ich sozusagen als entscheidendes, sozusagen eine entscheidende Einfachheit darin für mich gefunden habe oder auch für andere sehe, dass man Kommunikation wirklich als einen Fluss betrachten kann. Also als würde etwas von mir zu dir strömen, und wenn du dich dagegen wehrst, dann knallt's dort. Dann stoßen zwei Kräfte aneinander und das führt dann zu Spannungen. Genauso gut, wenn wir sozusagen auseinanderzerren und irgendwie versuchen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten und aber jeder in eine andere Richtung strömt. Und das sich zu bewusst machen, dass es eigentlich fast wie in der Physik nicht anders funktioniert als im zwischenmenschlichen Beziehung, dass es hier zu Spannungen und Zerrungen kommt, wenn die Kommunikation nicht klappt. Wenn man das sozusagen erlebt und sich unabhängig vom Inhalt bewusst wird, vereinfacht das enorm, wie ich damit umgehen kann.
Genau, und diese Methoden, die sich jetzt eben aus dem Mindwalking ergeben, aus dem Verständnis, dass man über Kommunikation, über Menschen, über den Geist, über Bewusstsein daraus gewonnen hat, die drehen sich darum, wie man Visionen eigentlich verwirklichen kann. Und die Vision spielt ja eine ganz zentrale Rolle.
Genau, die Vision spielt eine Rolle, also wir können davon ausgehen, auch wieder sozusagen inspiriert durch viele Sitzungserlebnisse, dass die eigene Existenz damit zu tun hat, dass man eigentlich für etwas da ist, dass sozusagen man einen göttlichen Funken für etwas trägt, um Ordnung in die Welt zu bringen, ob Liebe, Freude, was auch immer. Da ist jeder anders gestrickt, hat irgendwie einen anderen Antreiber oder auch göttlichen Funken in sich. Und der führt dazu, dass man auch Visionen entwickelt, wie das ausschauen soll. Wenn jemand für den Frieden sich einsetzt, hat er der eine Vorstellung, wie das ausschaut. Jeder andere vielleicht wieder eine andere, je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, welche Spieldimensionen man sieht, ob dieser Friede in der Familie wichtig ist, im Unternehmen wichtig ist, für den ganzen Planeten wichtig ist. Und aus dieser Vision heraus stellt sich dann die Frage, okay, wie lässt sich denn die überhaupt realisieren? Und da sind wir dann dabei, das eben runterzubrechen. Und von der Vision herunter muss ich mir überlegen, okay, was tue ich denn? Ich nehme mal vielleicht etwas Einfacheres und Anschaulicheres her, wenn jemand sagt, er möchte Bäcker sein, Brote backen. Gibt's Bäcker ohne Ende, sozusagen ist eine kulturelle Besonderheit im deutschsprachigen Raum, dass wir so viele Bäcker haben, aber es ist einfach ein beliebtes Betätigungsfeld. Und wir essen auch alle gern irgendwelche Mehlspeisen. Also muss ich mir überlegen, okay, ich möchte gerne Bäcker sein. Wie sieht denn das aus? Und dann gibt es jetzt sehr modernen Bäcker, die besonders gesunde Brote backen, besonders nahrhaft, gut verträgliche. Oder möchte ich eher das schnelle Brot für möglichst viele Leute haben, das schnelle Takeaway-Essen? Da hat jeder seine unterschiedliche Vision. Und von der Vision her muss ich mir überlegen, okay, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Und da sind wir dabei, dass man ein Produkt herstellen muss. Wir nehmen mal im österreichischen Sprachraum ist die Semmel sehr beliebt. Im deutschsprachigen Raum hat man das Brötchen. Und
oder Schrippen.
Schrippen, gut, die kenne ich noch nicht.
Berlin, glaube ich, heißen sie Schrippen.
Gut, und dieses Produkt muss ich halt jetzt herstellen. Also das muss ich irgendwie machen. Da sind wir dann schon, sozusagen grenzen wir jetzt gerade an das Thema organisieren. Ich muss mir Zutaten organisieren, ich muss mir eine Backmaschine organisieren oder einen Backofen, Bakterien für einen Sauerteig, was auch immer, dass ich das alles herstellen kann. Und das Ziel, das ich dann habe, ist möglichst viel oder sozusagen in einer sinnvollen Menge diese Brote herzustellen, in einer wertvollen Art und Weise. Wir nennen das ein wertvolles Produkt, weil es so wertvoll sein soll, dass jemand anderes sagt, okay, ich zahle auch dafür ein Geld oder ich gebe irgendeine Gegenleistung. Und wenn mir das gelingt, das über lange Zeiträume aufrechtzuerhalten, begeisterte Kunden zu haben, die immer wieder kommen, dann etabliere ich mich als Bäcker für eine bestimmte Art, die immer mehr meiner Vision entsprechen wird und kann so dieses Sein auch realisieren. Und irgendeines Tages werde ich sagen, es ist mir super gelungen, ich kann diesen Betrieb übergeben, für mich ist gut, ich habe meine Vision verwirklicht oder ich will sie noch weiter ausbauen.
Sondern das Spielende.
Eine Möglichkeit wäre, das Spiel eben zu beenden, indem man seine Vision verwirklicht hat und das Spielfeld freimacht für wem anderen. Oder man baut seine Vision dann noch größer aus, wenn man dann halt sieht, okay, so weit bin ich gekommen, da ginge ja noch mehr. Ein Beispiel dafür kennen wir mit McDonald's, die auch klein angefangen haben und dann plötzlich ziemlich groß wurden.
Ziemlich, ja. Und ja, wichtig bei dem Ganzen ist ja auch jetzt auch wieder irgendwo in Korrelation mit Mindwalking, wie gehe ich mit den existierenden Kreationen um? Ja, also Dinge, die ich kreiert habe, wie auch immer, wann auch immer, die mich jetzt hindern oder mir vielleicht helfen und wie schaffe ich neue Kreationen, die dann aber meiner Vision näher kommen?
Ja, ich kann dir noch nicht ganz folgen, worauf du hinaus willst.
Du hast vorher von diesen Ergebnissen gesprochen.
Ja. Ne?
Und also da gibt es eben Dinge, also diese Ergebnisse sind ja dann auch Kreationen, neue Kreationen.
Ja, die Brote oder ja.
Genau.
Oder ich erfinde ein neues Gebäck oder was auch immer, ja.
Richtig. Und im Mindwalking beschäftige ich mich halt vor allem mit Kreationen, die schon vorher existiert haben, mit Dingen, die mich jetzt behindern oder die ich da jetzt mitschleppe.
Ne? Ja, also sagen wir es mal so, wenn ich merke, dass ich eine Altlast rumtrage und es mir nicht gelingt, sozusagen das zu verwirklichen, dann muss ich mich irgendwo auseinandersetzen, okay, woran hakt. Aber wir bräuchten keine Ursachenforschung, wenn alles gut läuft. Also das eigentlich sozusagen ist der Managementrahmen der übergeordnete, wenn man so sagen will. Und an der Stelle muss ich vielleicht nochmal auf diese Kommunikationsfaktoren eingehen. Also gute Kommunikation, habe ich gesagt, sozusagen man ruht mal grundsätzlich in sich. Dann bin ich eingestimmt auf meine Kommunikationspartner. Ich kann die Dinge, die da von draußen kommen, gelassen nehmen. Das wäre so ein weiterer Kommunikationsfaktor, der dritte. Ich bin in der Lage, sozusagen mit meiner Außenwelt so zu kommunizieren, dass ich verständlich bin und wahrgenommen werde. Sind wir beim vierten Kommunikationsfaktor. Ich bin in der Lage, Aktionsabläufe oder Kommunikationsabläufe abzuschließen und zu bestätigen, was in meinem Umfeld los ist. Ich kann beharrlich an Dingen dranbleiben und zu guter Letzt, ich kann Anteilnahme zeigen. Und das ist das, was wir brauchen, wenn es eben klemmt, ist die Anteilnahme zu fragen, okay, was ist los?
Und die natürlich echt sein muss. Es muss beim anderen wirklich ankommen, logischerweise. Es muss
genau. Tatsächlich
ein ehrlicher Versuch dahinter stehen, das Gegenüber zu verstehen, ohne jetzt auf sein, ohne die Welt jetzt nur mehr aus seinen Augen zu sehen, aber auch aus seinen Augen, um dann einen Kompromiss zu finden. Und
ja, in dem Fall gar nicht nur einen Kompromiss, sondern letztendlich eben diese sozusagen Frust ist fixierte Aufmerksamkeit und diese fixierte Aufmerksamkeit zu lösen. Und eine Mindwalking-Sitzung ist eigentlich nichts anderes als eine Anteilnahme, jemanden dabei zu unterstützen, seine fixierte Aufmerksamkeit auf irgendein Frusterlebnis oder was halt einmal schiefgelaufen ist, zu lösen oder auch viele, viele kleine, um dadurch wieder die Energie freizukriegen, in die Zukunft zu schauen und sich auf die Zukunft zu freuen. Und sozusagen daher die Kommunikationsfaktoren auch, also letztendlich die ganze Kommunikationsausbildung ist die, die man auch als Mindwalking-Trainer braucht, echte Anteilnahme zu vermitteln und damit es möglich zu machen, eben Frust auch oder jemanden die Möglichkeit zu geben, seinen Frust zu lösen.
Sehr oft kam jetzt auch schon Lebenserfolg, ja? Das Buch heißt Lebenserfolg. Mhm. Wichtig ist ja überhaupt einmal jetzt zu definieren für sich selbst, was ist denn für mich Lebenserfolg? Mhm. Das muss man eigentlich überhaupt, das ist ja eigentlich eines der schwersten Aspekte des Ganzen, weil daraus entwickelt man ja dann ja eigentlich seine Vision. Weil,
ja,
das hängt ja zusammen, oder?
Letztendlich kann man davon ausgehen, dass man seine Vision sehr wohl hat. Also weiß ich was, wenn man in der Früh aufsteht, warum tut man das? Wenn man lieber an der Mur entlang geht als durch eine dunkle Gasse, dann entspricht das immer einer Idealvorstellung oder etwas, was man gerne oder lieber möchte als was anderes. Und wenn man sich das selber beobachtet und auch immer wieder ehrlich ist, dann erkennt man, dass man sozusagen gewisse Idealvorstellungen sowieso hat, warum man etwas tut. Und sich die bewusst machen kann, indem man sich selber einfach auch beim eigenen Tun und Handeln beobachtet. Warum zieht man lieber ein blaues Hemd an als ein rotes Hemd oder Bluse? Oder sozusagen es gibt Dinge, die man wertvoll und schön findet. Und die Vision muss man sich gar nicht erarbeiten, sondern eigentlich viel mehr bewusst machen.
Und da wieder die Parallele zum oder die Parallele,
die Innenschau ist auch hier wiederum gegeben, sozusagen einfach mal den Geist durchwandern und sich selber beobachten dabei, was spricht mich eigentlich an oder was schwebt mir vor an schönen Dingen.
Genau, und da geht es eigentlich darum, sich vom Unnötigen zu befreien, um dann Raum und Energie zu haben, um das Nötige zu schaffen, so hast du
ja,
das
aber
ich genannt.
Ja, das stimmt total, aber ich muss sozusagen nicht zwingend mich von irgendwas befreien. Ich kann auch einfach mal meine Aufmerksamkeit auf das lenken, was ich gerne möchte. Das tut schon mal sehr gut, weil wir sind, sozusagen, das liegt ein bisschen auch in der Psychologie und letztendlich auch in unserem Mindwalking-Modell drin. Unangenehme und negative Dinge fixieren die Aufmerksamkeit gern. Wenn man irgendwas erlebt hat, einen schönen Urlaub und sich daran erinnert, fällt einem vielleicht die unfreundliche Dame an der Rezeption mal als allererstes ein. Wo man sich denkt, ja, der Urlaub war super gut, aber das fällt mir als erstes ein. Und man kann ganz bewusst hergehen und auch seine Aufmerksamkeit nicht nur passiv streifen lassen, sondern einfach auch ganz bewusst aktiv sagen, okay, ich nehme das in die Hand, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke und ich bemühe mich einfach darum, auch die schönen Dinge im Leben zu sehen. Und ich fand das sehr nett in einer Beschreibung, ein Unternehmer, mit dem ich im Rahmen eines Forschungsprojekts zu tun hatte, der hat mir gesagt, wenn es in der Arbeit schlecht geht, dann fährt er auf eine Baustelle, wo es gut läuft, wo er weiß, dass es gut läuft und dann freut er sich wieder, ist ein guter Tag und geht mit einem anderen Schwung in den Abend. Aber es nimmt sein Leben in die Hand.
Okay, blöd ist nur, wenn es auf der Baustelle dann gerade kracht an den einen Tag dann.
Gut, das Leben hat Überraschungen, das stimmt schon. Aber sozusagen, es ist, wir sind ein bisschen auch bei der, sozusagen bei dem Balancespiel zwischen Täter und Opfer, das auch im Management drin liegt. Also das kann man nicht unbedingt willentlich entscheiden, sozusagen, ob man sich als Täter oder als Opfer fühlt, aber man kann in kleinen Schritten herangehen und sich zum Täter machen. Und dadurch auch seine Stimmung und seine Erfolgserlebnisse verbessern.
Genau. Und ich glaube, das ist eigentlich so, oder einer der Hauptverbindungen jetzt zwischen, also wenn man jetzt aus dem Mindwalking heraus Theorien entwickelt für, wie bringe ich was zustande. Ich muss auf etwas hinarbeiten, ich muss die Hindernisse, die da ich mir selbst in den Weg lege und die jetzt vielleicht von anderen mir in den Weg gelegt werden, verstehen, annehmen und somit entschärfen.
Ja.
Und ich muss meine Aufmerksamkeit auf die Vision richten und dort eigentlich versuchen, alle zu begeistern, dass man dort hinstrebt. Und
genau.
Dann kommt die Kommunikation rein, dann kommt, wenn man so will, Propaganda mit rein.
Ja, Propaganda, sozusagen, das ist natürlich extrem schlecht belegt und
ja.
ist vielleicht ein netter Exkurs, das überhaupt aufzugreifen. Ich meine, ja. Management für einen Großteil sozusagen der Leute, mit denen ich zu tun habe, ist Schlagworte wie Wirtschaft, wie Finanzen, die lösen nicht unbedingt gute Assoziationen aus. Das heißt, wir tun uns mit den Dingen schwer. Und letztendlich liegt es daran, weil man die Dinge nicht so im Griff hat, wie man sie gerne hätte. Man erlebt, dass man fremdbestimmt ist, man erlebt, dass man über den Tisch gezogen wird. Vieles in der Wirtschaft ist darauf aufgebaut, dass man ständig wächst. Das geht nur, wenn ich früher oder später sozusagen mein Eigenwohl und mein eigenes Überleben über das der anderen stelle. Da gibt es ein paar Systemlogiken, die es uns schwer machen. Gerade jetzt auch in jüngster Zeit, wenn wir die Inflation und das alles hören.
Darum ging es jetzt auch im Chat.
Okay, das sehe ich nicht, aber offensichtlich trifft das auch den Kern. Ich meine, das löst sehr schnell Stress und Unglückliches aus und deswegen gibt es viele Leute, von denen ich weiß, die wollen mit Wirtschaft, mit Finanzen und sonst irgendwas nichts zu tun haben, weil es einfach unangenehm ist. Und dann kommt irgendwer daher und schreibt noch so einen Erfolgsratgeber und letztendlich fühlt man sich dann zu wienerisch verarscht. Aber das ist nicht die Idee davon. Und die Kunst ist sozusagen das Einfache zu sehen, eben wie ich es gesagt habe, dass man mal einfach zur Kenntnis nimmt, okay, es geht hier um Flüsse oder Strömungen, es geht um das Lenken von Aufmerksamkeit und die PR, wie man sich dann verpackt oder wie man etwas darstellt, die ist ja nichts Schlechtes. Also niemand, den ich kenne, der irgendwie halt auf sein eigenes Aussehen Wert legt, der in einer Gesellschaft dann nicht vielleicht doch ein bisschen den Bauch einzieht oder es mal irgendwie checkt, ob man im Spiegel auch noch halbwegs gut ausschaut. Das ist auch eine PR und das ist ja völlig in Ordnung. Wir wollen ja auch ansehnlich ausschauen. Und das ist ja im gegenseitigen Umgang auch nett. Das ist in dem Sinn noch nichts Negatives. Wenn ich aber hergehe und mich hübsch und nett mache, um den anderen über den Tisch zu ziehen oder mir einen weißen Kittel umhänge, um irgendwelche Lügen zu propagieren, dann sozusagen ist man im Schalter dann auf der Spur und dass man dann irritiert ist oder dass es hier den Argwohn gibt, dass PR immer eine Irreführung ist, das liegt dann natürlich auf der Hand. Schlechte Erfahrungen.
Ja, ich versuche da gerade auch, ich habe da mir ein Zitat auch aus dem Buch bereitgelegt, aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Aber das mit der PR ist äußerst interessanter Punkt auch im Buch. Da gibt es ja diesen Neffen von Freud, mir ist jetzt sein Name entfallen, der Propaganda geschrieben hat, dieses Buch, also wo es also um, wie hieß das nochmal schnell? Ach Gott.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ja. Und in diesen Abläufen, wo man also Projekte versucht, dann auch in die richtige Richtung zu bringen und auch seine Mitspieler. Vielleicht sollte man jetzt einmal so dieses Spielkonzept ein bisschen erklären, das dem Ganzen zugrunde liegt. Hat es ja ganz eine wichtige Rolle, ne?
Ja, also Spiel mag auch wie ein Zynismus klingen. Aber vieles läuft nicht anders ab als ein Spiel. Das heißt, es gibt sozusagen ein Spielziel. So wie man im Leben seine Ziele verfolgt und es gibt Regeln, an die man sich halten muss, die zum Beispiel fürs Zusammenleben dienen, man stiehlt nicht oder man murkst niemanden nieder. Und es gibt Freiheiten, wie man sich entscheiden kann. Also sozusagen mal auf Schach dargestellt, das Ziel ist sozusagen in dem Fall, dass einer gewinnt und der andere verliert und letztendlich ein übergeordnetes Ziel ist, dass beide Spaß haben am Spielen. Es gibt Spielregeln, an die man sich halten muss. Ein Rössel kann anders springen als ein Läufer. Aber wie ich dann meine Figuren ziehe und in welcher Reihenfolge, das steht mir natürlich frei und ich sehe dann, was dabei rausgekommen ist. Das ist jetzt ein sehr sozusagen deterministisches Spiel. Und es gibt ja nicht nur Spiele im Leben, sozusagen, wo einer gewinnt und andere verlieren. Das ist ja nicht unbedingt das Ziel. Im Gegenteil, oft lassen sich viele Dinge gemeinsam unter einen Hut bringen. Und wenn jetzt jemand sagt, sein Spiel ist momentan eben Bäcker zu werden und jemand anderer möchte Angler werden, dann steht das nicht im Widerspruch und die zwei können sich auch miteinander zusammentun und überlegen, wie sie ihre Steuern und ihre Buchhaltung und sonst was alles so getan werden muss, gut bewältigen. Ja, und was du vorhin angesprochen hast in die Richtung, eben wie binde ich Mitspieler ein, da ist natürlich, sind wir auch wieder bei der Kommunikation, ich muss den anderen sozusagen eine Vision vermitteln, die ich mit mir trage, und einladen dazu, an dieser Vision mitzuwirken und entsprechend dann auch die Verantwortung dafür übernehmen, Abläufe abzustimmen. Es gibt Rollenteilung, sozusagen unterschiedliche Personen übernehmen verschiedene Aufgaben. Der eine kümmert sich um den Einkauf, der andere kümmert sich darum, eben Werbung zu machen oder Kunden zu bedienen.
Das wird dann in diesem Buch auch sehr gut dargestellt, diese neuen Hüte. Ich glaube, braucht man da jetzt, also da gibt es das Business Canvas auch, das vielleicht manche aus dem mehr klassischen Projektmanagement-Ansätzen kennen. Aber letztlich gibt es da auch anscheinend, das habe ich sehr interessant gefunden, eine Aufteilung der verschiedenen Rollen und Unteraufteilung, also es gibt quasi drei Hauptebenen und dann wieder dreimal eine Unterteilung dieser Ebenen.
Dieser Dreischritt findet sich auch hier wieder.
Also die Triaden.
In diesem Fall geht der Dreischritt zurück auf ein Triangel oder eine Triade, die daraus besteht zwischen Sein, Tun und Haben. Ja, wenn ich Bäcker sein möchte, sozusagen das wäre das Sein, dann muss ich Semmeln backen, Brote backen und habe am Ende sozusagen eine Bäckerei oder habe am Ende die Brötchen, die wohlschmeckend sind. Also ich kann das Ganze aber auch von der umgekehrten Rolle aufziehen. Wenn ich eine saubere Wohnung haben möchte, dann muss es mir möglich sein, den Staubsauger oder sonst was in die Hand zu nehmen und staubsaugen, und dann muss ich auch ein Putzmensch sein können. Und wenn ich ein Problem mit einem dieser drei Eckpunkte in diesem Gefüge habe, dann fällt es mir natürlich schwer, das zu machen. Also ein Klassiker im früheren Management war, der Chef kann Kaffee kochen. Zum Glück sind wir darüber hinausgewachsen. Also ich kenne keinen Manager mehr, der nicht mehr in der Lage ist, einen Kaffee zu kochen, zumindest in meinem Umfeld, oder einen Kaffee zu machen oder sich dafür genieren würde. Also diese Standesdünkeln sind zum Glück ein bisschen Geschichte geworden. Aber wenn das Sein ein Problem ist, dann kann ich das tun und das Haben auch nicht haben.
Das finde ich auch eine sehr wichtige Bewusstwerdung in diesem Buch. Ja, also letztlich, es hat sich ja aus einer Theorie des Bewusstseins heraus entwickelt. Und es geht ja jetzt auch darum, sich gewisser Dinge bewusst zu werden, die einem in diesen Abläufen, die im Zwischenmenschlichen, im beruflichen Alltag, im Projektalltag oder wo auch immer passieren, um die besser zu meistern. Und eines dieser Dinge ist Sein, Tun und Haben. Das heißt, eine Dreiheit aus...
Du hast den Alltag gut angesprochen, ich habe Familie auch, also... Und das gehört auch mal dazu, dass man da der Strenge ist und sich vielleicht nicht drum reißt, aber auch sozusagen hier Verantwortung übernimmt. Und auch hier muss man ein Sein einnehmen, das einem vielleicht weniger liegt als in anderen Bereichen. Also der gute und nette Sein ist sicher der bequemere Weg, aber da sind wir wiederum bei der Manipulation oder bei der vermeintlichen Manipulation. Am Ende ist einem niemand dankbar, wenn man alles durchgehen lässt oder nicht auch mal harte Grenzen ziehen kann, weil manchmal braucht es das einfach auch, damit ein Zusammenspiel gut funktioniert.
Was unglaublich schwierig ist. Ne? Also es ist äußerst schwierig zu wissen, wann man jetzt vor allem der Harte sein muss, weil wie du sagst, also so der Nette und Nonchalant, das ist einfach, das ist auch nicht immer ganz ehrlich, wenn man sie ehrlich ist, ja. Aber dann sozusagen zu sagen, so, Schluss jetzt, also bis hierhin und nicht weiter, das ist eigentlich äußerst schwieriger Teil des Ganzen.
Das ist richtig, ja.
Und macht man es zu früh, wirkt man Dinge ab, zerstört Sachen, macht man es zu spät, ist schon zu spät. Also, und es ist vielleicht schon zu viel Schaden angerichtet worden durch eine falsche Richtung, in die das gegangen ist. Also, wo ist der richtige Zeitpunkt? Ja. Ne? Wie kann denn die Theorie dann da helfen, zum Beispiel?
Ja, die Theorie, also das, also die Theorie hilft mal zum einen, also von der theoretischen Seite sei dir bewusst, welches Produkt oder welche Idealvorstellung du anstrebst. Und sozusagen, was wahrscheinlich viele Eltern in unserem Hörraum jetzt momentan kennen, ist halt, es gibt ein ganzes Internet, das so gestrickt wird, dass es möglichst Zugriff auf die Kinder kriegt und letztendlich auf uns alles. Sozusagen, da steckt viel Know-how dahinter, wie man da die Aufmerksamkeit lenkt. Und zwar nicht unbedingt zum Guten. Und jetzt muss man sich einfach überlegen, okay, welche Vorstellung könnten die Kinder haben oder welche Bedürfnisse an Freizeit und Unabhängigkeit, und dass es dann irgendwann Grenzen gibt, wo man sozusagen diesen Einfluss des Internets einschränken muss, dient dann letztendlich der Freiheit oder dem Spielraum der Kinder. Und deswegen muss man sich immer überlegen, okay, wo will ich hin? Also was ist auch eine, man kann leider nicht immer alle ethischen Abklärungen vornehmen, aber zumindest kann man antizipieren und überlegen, okay, wenn die eigenen Kinder größer sind, wofür würden sie einem dankbar sein oder auch nicht? Und da eine gute Balance zu finden und dort quasi dann einen Weg zu sehen. Und wenn man das Bild hat, worum es eigentlich geht und was wichtig ist, dann fällt es schon viel leichter, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, hier ist Schluss oder hier setze ich Grenzen, was ist gut.
Aber das Bild muss man eben, deshalb ist es so wichtig, eine Vision zu haben. Also wenn jemand schreibt, André schreibt, mit Verlaub, aber ich höre da nichts, was einem nicht auch der gesunde, normale Hausverstand sagt.
Ja, dann ist eh gut.
Ich wollte gerade sagen, ist eine interessante Kritik. Ne?
Ja, es ist fern davon, hier die Welt neu zu empfinden. Es ist sozusagen, das Modell oder das ganze Konzept ist nicht neu. Es ist nur sozusagen, das Ziel ist, dass man sich dessen bewusster wird und vielleicht ein paar Highlights sind schon dabei, die ich meine, ich habe immerhin Betriebswirtschaft studiert, Psychologie ein paar Semester studiert und verschiedene Sachen mir angeschaut, die ich dort nicht gefunden habe. Aber ja, der gesunde Hausverstand ist kein anderer. Nur auch ist sozusagen zu bemerken, dass in dem vielen Trubel, den man durch die Beschallung hat, die rund um einen immer wieder ist, immer wieder auch eine Orientierung braucht, was sind so die wesentlichen Punkte. Und das Zweite ist, sozusagen von der Theorie allein ist es nicht getan, man kann diese Dinge auch üben. Und sozusagen der Harte zu sein oder klar und resolut zu führen, ist etwas, was man üben kann und besser werden kann. Weil das allein von der Theorie wird man dann nicht besser.
Wie kann man das üben jetzt, also resolut zu führen? Also wie übt man sowas?
Ja, sozusagen das was ich in den Kursen mache, ist, dass man möglichst einfache Übungen hat, die nicht durch einen Inhalt geprägt sind, und man lernt, jemanden anderen zu führen und durch das Feedback der Übung sozusagen immer mehr, also einerseits ausprobieren kann, wie kommt das beim anderen an, und durch das Feedback sich dorthin entwickelt, dass der andere dann sagen kann, ja, so fühle ich mich angenehm geführt.
Ja. Auch interessant, der gesunde Menschenverstand ist vielleicht auch eben ein Gesellschaftsmodell. Also das finde ich ein interessanter Gedanke, dass nämlich der gesunde Menschenverstand jetzt nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein muss.
Naja, sagen wir es mal, gesunder Menschenverstand heißt zumindest, dass wenn man gesund ist und klaren Geistes ist, dass das naheliegend ist, dass man so tut.
Ich meine, der gesunde Menschenverstand jetzt schon, aber die Frage ist, erscheint es einem nur als der gesunde Menschenverstand, oder ist es nur eine gesellschaftsgetriebene Übereinkunft, dass man halt jetzt so zu tun hat? Es ist aber eigentlich völlig ungesund. Kann ja auch jetzt der Fall sein. Ne?
Wenn man da fehlt mir ein Beispiel jetzt dafür, was wäre der doch nicht so gesunde Menschenverstand oder was?
Ach, keine Ahnung, ich meine, im 19. Jahrhundert galt Rauchen als gesund.
Okay,
ne?
Ja. Ja, und das radioaktive Bestrahlen der Füße, um zu schauen, ob die Schuhe passen, ja. Also da okay, gab es
ja
ein paar.
Ich dachte gegen Fußpilz, ja.
Nein, also ich meine gut, ja. Und
hat man sicher auch verwendet, ja.
In der Pädagogik gab es ganz herzerweichende Konzepte und auch in der Medizin. Also das ist richtig, aber da reden wir davon, also sozusagen das, was in dem Buch herausgearbeitet wurde, sind eher Grundprinzipien, wie man die mit Leben und mit Sinnhaftigkeit füllt. Sozusagen, da bleibt noch ein sehr großer Spielraum. Und sozusagen eine ethische oder eine möglichst umsichtige ethische Führung würde heißen, wenn ich Grenzen ziehe, dann ist der andere nicht tot. Also ich erschieße nicht und sage bis hierher und nicht weiter, sondern ich finde eine Maßnahme in meiner Führung, die dazu führt, dass ich das auf Dauer machen kann, dass das auch etwas ist, womit alle Beteiligten gut zurechtkommen. Das ist sozusagen im Extremfall braucht die Feuerwehr sehr resolute Führung, aber muss im Nachgang vielleicht auch die Leute betreuen, die oder Kollegen beiziehen, die das dann machen, die das aufarbeiten, wenn jetzt eine dramatische Situation war beim Hausbrand, nur in dem Moment ist ganz bestimmte und klare Führung notwendig, die vielleicht auch grob und ruppig ist, aber die letztendlich dem Überleben dient. Aber auch hier muss man dann nachher schauen, okay, wie gehe ich nachher damit um oder wie räume ich das wieder auf?
Was wären denn jetzt für dich so die wenn wir so ein bisschen ein Zwischenresümee machen wollen, was sind jetzt für dich die Hauptprinzipien, die jetzt auch in diesem Buch dargelegt werden, die du jetzt auch in deinen Kursen vermittelst?
Also das grundsätzliche Kommunikationsmodell und das als Fluss oder auch als Ablaufprinzip zu kapieren und anwenden zu können, das ist schon mal viel wert. Und letztendlich diese Kommunikationsfaktoren, da sind wir jetzt auch wiederum bei den Sitzungen. Letztendlich stellt man fest, dort, wo Sitzungsbedarf entstanden ist, sind die Kommunikationsfaktoren misslungen. Aus welchen Gründen auch immer. Also sozusagen, wenn man was richtig machen möchte, dann achtet man auf diese Kommunikationsfaktoren im Leben und kann dadurch viel Stress vermeiden und möglichst ein Ambiente schaffen für alle Beteiligten, das Spaß macht.
Also Kommunikation ist einmal einer der Grundsäulen
genau.
Beim Ganzen. Ja. Dann natürlich die ganze Organisation. Also ich muss, ich muss das Team, also meistens, wenn man jetzt so klassisch sagt, ich habe da jetzt ein Ziel, das ich erreichen möchte, dann werde ich das nicht allein erreichen. Ich muss quasi dieses Team organisieren. Ich muss schauen.
Ja, also
ich muss die wichtigsten Hüte besetzen. Ne?
Viele Dinge in unserem Leben sind einfach ein Miteinander. Also allein, dass wir hier Radiosendung machen, involviert jetzt schon, weiß ich, wie viele Leute, die Technik entwickelt haben, was du hier eingerichtet und geschaffen hast, das Publikum, das dabei ist, anfeuert und Anregungen gibt. Also es ist ständig ein Miteinander und letztendlich ist hier wird hier auch eine Vision gelebt, von einem Austausch zu einer Welt, die vielleicht nicht im Mainstream ist, wo man sich Informationen austauscht, was es Neues gibt, was vielleicht irgendwie abwegig für manche erscheint. Das heißt, hier finde ich auch Leute, mit denen ich über etwas reden kann, was ich in meinem Umfeld vielleicht nicht mit jedem teilen kann. Also hier wird eine Vision gelebt und indem du die jetzt sozusagen hier trägst und immer wieder auch transparent machst, zieht das Leute an, die hier gerne mitmachen oder dich unterstützen. Das kriegt dann auch eine Eigendynamik.
Und diese Eigendynamik rauszuarbeiten, ja, das ist vielleicht auch eines der schwierigsten Dinge, ne? Dass das Ganze zu laufen beginnt, dass das Ganze, also da im Buch ist halt auch die Rede von wertvollen Endergebnissen. Mhm. Ja? Also im Prinzip geht es darum, irgendwas herzustellen, das auch wirklich Sinn ergibt, das Ganze weiterbringt.
Genau.
Das ist jetzt wieder verzahnt mit der Ethik. Ja?
Ja.
Das heißt, die Ethik spielt immer hinein. Das heißt, man sollte möglichst immer eine umfassende Ethik allem zugrunde legen, ja, in seiner Kommunikation.
Ja, der Begriff der Ethik, den muss ich nur kurz aufgreifen, weil der ist sozusagen auch ein sehr strapazierter Begriff. in dem Sinn ist Ethik letztendlich auch sehr stark die eigene Perspektive. Also im Gegensatz jetzt zu irgendeiner Moral, wenn man das entgegenstellt. Also es geht nicht darum, was die katholische Kirche sagt oder was andere für richtig oder verkehrt finden, was Modetrends sind, sondern es geht darum, sozusagen gemeinsame Visionen zu haben, die auch sozusagen einem möglichst, sofern einem das halt gelingt, oder zum Wohle aller beitragen. Und letztendlich sind wir dann bei den Idealvorstellungen, die alle wieder wahrscheinlich auf unseren Ursprung zurückführen. Sozusagen, wer will nicht Frieden haben, wer will nicht Harmonie haben, wer will nicht sozusagen ein schönes Miteinander haben? Wir können davon ausgehen, dass uns das alles an den Anfang erinnert.
Ja, auf das werden wir dann auch noch, also da sind wir jetzt wieder genau beim Mindwalking, wo also diese ganzen Dinge, die uns eben ausmachen, mit reinspielen. Und es ist nicht so einfach, das Ganze irgendwie wirklich darzustellen, oder? Es ist eigentlich ein sehr, sehr großes, sehr, sehr komplexes Thema, wo ganz viele Dinge ineinander spielen. Ja? Man kann jetzt, also ich kann, wenn jemand sich dafür interessiert, wirklich auch nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es hat viele, es fasst das sehr gut zusammen. Es beschreibt die einzelnen Tools, die einzelnen Ebenen. Ja, also wie schon gesagt, diese Hüte.
Das, also sozusagen das Buch, ich kenne auch genug Leute, die das Buch gelesen haben und ähnlich sozusagen gesagt haben, ja, das kenne ich alles.
Ja.
Das ist auch okay. Das, was für mich sicher entscheidend war und auch für andere, ist dann halt einfach auch das zu üben, auszuprobieren und zu machen und sich zu überlegen, wie man das umsetzen kann. Also es geht ja nicht nur darum, das zu verstehen, sondern es dann auch im täglichen Alltag mit Leben zu füllen. Und das ist nicht immer so leicht.
Nein.
Gerade wenn man bei den Emotionen sind, wenn man ihn empört vor sich hat oder jemand mit einem Tränenausbruch, dann weiß man, Anteilnahme wäre jetzt richtig, aber wie?
Ja, Anteilnahme, es geht ja darum, dem anderen, es geht nicht darum, dem anderen das glaubhaft zu vermitteln, sondern es geht darum, den anderen zu verstehen, einmal prinzipiell, wo er herkommt, warum er jetzt in dieser Situation ist. Und ihm quasi diesen Druck zu nehmen. Also das Problem ja, das ja da auch beschrieben wird, ist, wenn jetzt jemand Tränen aufgelöst vor dir sitzt, dann hat er eigentlich etwas, das er kommunizieren will, das er weitergeben will, und er schafft es nicht. Ja? Und deshalb verzweifelt er jetzt.
Mhm.
Und jetzt, wenn man aber versteht, was er eigentlich vermitteln will, dann ist da schon mal eine Riesenerleichterung, die demjenigen widerfährt. Und dann ist eigentlich erst der Weg frei, dass wirklich Kommunikation stattfindet in Richtung Lösungen oder in Richtung Verbesserung dieser Situation. Ja?
Also
das sind einfach alles Dinge, die Hausverstand, klar, aber wo ich jetzt schon auch sagen muss, es geht dann eben um ein Bewusstmachen all dieser Ebenen und Dinge, die da mitspielen im Zwischenmenschlichen, im gemeinsamen Arbeiten, im gemeinsamen Hinstreben auf ein Ziel.
Und sozusagen, da hört es auch mit dem Theoretisieren auf. Ich habe sozusagen viele, viele Stunden mit Freunden, Bekannten, sonst irgendwas, diese Übungen gemacht.
Welche Übungen zum Beispiel?
Ja, eben, indem man den Tränenausbruch trainiert oder diese Führungsübungen.
Den Tränenausbruch
trainiert? Naja, sozusagen, wie man damit umgeht, da gibt es ein interessantes Phänomen. Sozusagen, das kann man in der Paarübung machen und dann sozusagen lässt man sich eine Rolle einfallen aus irgendwelchen Situationen, die man kennt, und probiert halt aus, wie geht der andere damit um. Und das interessante Phänomen ist, dass solche Rollen dann immer ein Eigenleben kriegen. Also wenn der andere ungut damit umgeht, dann eskaliert die Situation, obwohl es im Anfang eine erfundene Rolle ist. Aber wenn ich sozusagen mich in eine traurige Stimmung versetze und der andere geht sehr ungeschickt damit um, dann erlebe ich, wie diese Traurigkeit dann eine richtige Eigendynamik kriegen kann und kann dadurch auch ein Feedback geben und sagen, okay, so geht man damit nicht um, das führt zu nichts. Und dann kann man erarbeiten, wie es man besser damit umgehen kann. Und das wäre eben ein Beispiel für so eine Übung oder eben auch diese Führungsübungen. Und da gibt es sozusagen umso öfter und man mit verschiedenen Leuten man diese Übungen macht, umso besser entwickelt man ein Gespür dafür, wie sich sozusagen richtig anfühlt. Das ist dann ähnlich wie Gangschalten beim Autofahren. Sozusagen, man muss das bewusst machen und erlernen, um dann eine Routine zu entwickeln, die eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Aber das sozusagen geht nicht vom Lesen eines Buchs.
Genau, es ist eine interessante Mischung aus, okay, man hat ein paar Tools, man hat ein paar Ansätze und dann, weil André schreibt da ganz richtig, oder André schreibt da in das, was da jetzt irgendwie dazu passt, was richtig und falsch ist, ist jeder Situation und ist in jeder Situation und bei jedem Menschen und zu jeder Zeit etwas anderes. Stimmt. Und das weiß man erst im Moment selbst. Das geht nur noch mit Intuition, aka Hausverstand.
Dem kann ich nur zustimmen. Ja, aber Intuition, was ist Intuition? Das immer wieder auch ganz zu Beginn der Sendung. Umso besser ich auf jemanden eingestimmt bin und wahrnehmen kann, wie es dem gerade geht und das ausspreche, dann fühlt sich der andere schon verstanden. Und es gibt so viele Situationen, die ich erlebt habe, wo man Dinge wahrnimmt, die man nicht hätte sehen können. Um ein Beispiel zu geben, in einem Kurs hat eine Teilnehmerin sich beschwert und gesagt, ich komme vor wie ein Pferd. Und dann die Person, die sie geführt hat, hat gesagt, interessant, ich habe die ganze Zeit an meinen Pferdestall gedacht. Darüber haben die aber nicht gesprochen, die Übung ist ohne Worte. Also da finden Übertragungen statt, das, was man als Telepathie oder bezeichnen kann. Oder dass man gerade mitkriegt, wie es jemandem geht, der ganz weit weg ist. Alle diese Phänomene sozusagen klingen jetzt esoterisch oder auch nicht, aber umso besser ich eingestimmt bin auf die Leute, mit denen ich zu tun habe, umso eher kriege ich sowas mit. Keine Garantie, aber und da sind wir natürlich, das ist dann intuitiv, da kann ich nicht sagen, woher es kommt, aber ich kann das trainieren.
Und das finde ich jetzt so ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was ich bisher so im Projektmanagement gelesen und erfahren und geübt und bla bla habe und dem, was jetzt eigentlich ihr da macht. Ja? Weil da genau solche Konzepte wie, das ist jetzt eigentlich der Download einer Mentaldatei.
Nicht unbedingt, nein. Ich bin nur mit meiner Aufmerksamkeit bei dem, mit dem ich zu tun habe. Da lade ich noch gar nicht, also das mit dem Pferd, ja.
Okay. Das mit dem Pferd meine ich ja, jetzt. Ne?
Okay.
Wo ich also jetzt dann wo da plötzlich eine Synchronizität passiert, in klassischen Theorien und der klassischen Wissenschaft ignoriert man das halt alles, aber es ist da. Ja. Es passieren da Dinge in der Interaktion, die nicht nur, ich sage mal rein, über Newton'sche Physik beschrieben werden kann. Ja?
Genau.
Und das mit einzubeziehen, ich finde, dass das ja eigentlich der Knackpunkt an dem Ganzen ist.
Das, ja, also kann man so sehen. Ich meine, ich weiß es von sozusagen Praktikern verschiedener Schulen auch. Es gibt welche, die sich dessen drüber ehrlich sind, Systemtheoretiker und so weiter, die sozusagen andere Gedankenmodelle haben, dass sie dann feststellen, okay, dass sie eine Unternehmensberatung machen und in dem Moment kriegen sie Bauchschmerzen und sonst irgendwas und nehmen diese Phänomene ernst und arbeiten auch damit und sprechen das dann halt auch an bei den Firmen, wo sie arbeiten. Aber sozusagen sich überhaupt einmal dessen ehrlich zu sein und das in Erwägung zu ziehen, dass ich auch wahrnehmen kann, wie es dem anderen geht, das ist nicht die klassische Betriebswirtschaftslehre, das stimmt. Oder auch nicht die klassische Management- oder Führungstheorie. Also die klassischen Führungstheorien gehen sozusagen von sehr theoretischen Konzepten aus der Führung und was sind so die Grundbedürfnisse und so weiter. Das kann man in Klassen einteilen. Aber dass ich überhaupt in der Lage sein könnte, zu spüren, wie es mit dem anderen geht, das ist was Besonderes, das stimmt.
Und dann aber auch weiß, wie ich mit dem, was ich da jetzt spüre und wahrnehme, umgehen soll.
Ja. Und natürlich bin ich da ich weiß jetzt nicht sozusagen, welcher Hörer da dabei ist, Patentrezept habe ich nicht. Und natürlich liege ich auch manchmal daneben, aber ich bin zumindest schon in der Lage, es in Erwägung zu ziehen und es zu probieren.
Es ist ein Bewusstmachen.
Ja.
All dieser verschiedensten Ebenen, die da existieren und ein Wissen darum, dass es auch unbewusste Dinge gibt, die da jetzt reinspielen.
Genau.
Die beiden jetzt gar nicht bekannt sind, aber man weiß, das ist da und man ist dann nicht beleidigt, erbost oder sonst was, weil der andere jetzt auszuckt, sondern man weiß, okay, der triggert da jetzt gerade auf was. Ja, also direkt aus der Mindwalking-Theorie heraus.
Genau.
Okay, ich brauche, betrifft mich jetzt nicht persönlich, wahrscheinlich, außer es triggert mich jetzt auch. Dann sollte ich es mir anschauen.
Also, ja, da sprichst du was Wichtiges an. Also bei Mindwalking gibt es dieses Prinzip einer Einschaltung. Das heißt, was auch immer der Auslöser ist, er kann dazu führen, dass plötzlich die Stimmung kippt oder irgendwie sozusagen bei jemandem ein Film abläuft. Sei es nur, dass man schlechte Laune kriegt. Wenn ich das jetzt weiß, dass es das gibt, sowas wie eine Einschaltung, dann brauche ich die schlechte Laune eines anderen nicht auf mich beziehen. Das heißt, wenn ich jetzt zu jemandem sage, mein Gott, hast du ein schönes Auto und der bricht in Tränen aus, dann liegt es nicht unbedingt dran, dass ich jetzt was verkehrt gemacht habe, aber es hat bei ihm was ausgelöst. Also kann ich dann damit natürlich wesentlich leichter umgehen, weil ich kein schlechtes Gewissen haben muss dabei.
Ja. Genau, und ein anderer Aspekt aus dem Mindwalking heraus ist ja aus dieser Flow der Aufmerksamkeit und die Parallele der Flow eines Projekts. Ne?
Mhm.
Also können wir auf das vielleicht noch ein bisschen?
Ja, also Aufmerksamkeit ist sozusagen wirklich sozusagen ein spannendes Ding. Es ist wie ein Scheinwerfer oder sozusagen was, dort wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, sozusagen dort kommt Licht hin, dort tut sich was, dort nehme ich auch wahr. Was ich nicht, sozusagen, wo ich meine Aufmerksamkeit nicht hinlenke, das nehme ich nicht wahr. Das sozusagen kann man recht gut auch vom Sehen unterscheiden. Wie oft ist man irgendwo gegangen, war mit Gedanken ganz woanders mit seiner Aufmerksamkeit und hat daher nicht gesehen, dass vielleicht hier ein Schild steht, dass irgendwas verboten wäre und hat es deswegen nicht beachtet. Also sozusagen, wenn ich mit der Aufmerksamkeit nicht dort bin, nehme ich was nicht wahr. Und für Projekte ist es natürlich wichtig, die Dinge, die mir wichtig erscheinen oder die für mein Projekt wichtig sind, dann muss ich die Aufmerksamkeit hinlenken. Und gleichzeitig hat die Aufmerksamkeit auch so einen Effekt wie die Gießkanne bei Pflanzen. Das nährt auch etwas. Also Dinge, die ich mit Aufmerksamkeit versehe, die werden auch größer, wichtiger, nicht nur in meiner Wahrnehmung, sondern letztendlich auch für die anderen. Weil natürlich redet man davon, stellt es ins Rampenlicht, beschäftigt sich damit, dadurch kriegt es eine Wichtigkeit und eine Größe.
Und es ist eine eigene Aufmerksamkeit und es ist die Aufmerksamkeit der Gruppe, die man eben dann auch wieder lenken kann mit
ja, das
Propaganda. Übrigens, Edward Bernays heißt der Mann, ist mir jetzt eingefallen. Und äußerst spannender Mann. Ich möchte, irgendwann muss ich dieses Buch Propaganda endlich einmal lesen. Das ist eines dieser tausenden Bücher, die ich da
auf meiner Liste. Ich habe auch eine gute Liste,
ja. Also das heißt, auch wieder Aufmerksamkeit auf verschiedenen Ebenen und dann eben dieser Aktionsablauf, der jetzt aus dem Mindwalking kommt, im Großen, das ist ja fraktal quasi, im ganz Großen
genau,
bis ins Kleine hinein, wo aber dann der Ablauf eines gesamten Projekts auch diesem Aktionsablauf folgt.
Genau.
Und jeder einzelne Schritt, also ich richte meine Aufmerksamkeit, ich habe eine Vision, ich richte meine Aufmerksamkeit drauf. Ich versuche jetzt, wenn ich quasi, ich beginne ein Spiel, um jetzt diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
Mhm.
Ich hole mir meine Mitspieler, wenn ich jetzt der Spielführer bin, vielleicht können wir jetzt auch ein bisschen auf dieses Spielkonzept noch eingehen. Ich versuche alle auf das hinzunadern, dass ich, also das heißt negative Worte, also ich versuche einfach alle dazu zu begeistern.
Aber sozusagen, dass einem diese Worte einfallen, das brauchst du dir nicht vorwerfen, aber es hängt auch damit zusammen, sozusagen, was da alles mitschwingt. Und natürlich haben wir schlechte Erfahrungen gemacht und fällt einem dann halt auch leichter mal das weniger Gute ein. Das ist ein bisschen eine Übungssache, sich dann auch davon zu lösen.
Ja, jeder, der im Berufsleben steht, hat schon mal schlechte Projekterfahrungen wahrscheinlich gemacht. Ja, egal in welcher Rolle.
Sich eben vernadert fühlt, wie du das gesagt hast.
Also oder gezwungen fühlt, jetzt andere zu vernadern, weil man irgendein Projektziel erreichen möchte, von dem man selber nicht mehr überzeugt ist. Ja?
Mhm.
Was natürlich dann ganz schlecht ist. Also das heißt auch diese Basis, sich all dieser Dinge eben bewusst werden. Also ich merke gerade jetzt, wo ich mit dir rede, es ist noch viel komplexer, als ich das vorher mir gedacht habe.
Ja, eins, was du jetzt angerissen hast, was wir noch gar nicht erwähnt haben, war dieser Begriff der Integrität.
Ja.
Weil so wie du sie jetzt auch schön beschrieben hast, okay, ist man Spielführer, sozusagen hat man die Ethik des Spiels mehr in der Hand, ist man irgendwo jetzt Mitspieler oder Mitarbeiter in einer Organisation, dann stellt sich auch die Frage, bin ich mit dem d'accord, was hier passiert? Bin ich einverstanden? Also integer heißt ungebrochen. Das ist natürlich, was wir alle gerne hätten. Man macht haargenau das, was sozusagen zu den eigenen Werten passt. Das lässt sich im Leben bekanntlicherweise nicht immer ganz so leicht bewerkstelligen. Also muss man sich gelegentlich die Frage stellen, wo stehe ich im Spiel? Also kenne ich überhaupt das Spiel? Verstehe ich, worum es geht? Das ist sozusagen die Basis der Integrität, und umso besser ich das Spiel verstehe, muss ich halt auch für mich dann abgleichen, bin ich hier zu Hause, bin ich hier richtig oder eben nicht. Und das ist Grundvoraussetzung dafür letztendlich, dass man auch erfolgreich ist. Wenn man nicht dazu stehen kann, was man tut, dann zerbricht man dran.
Ja, auch wieder eine Binsenweisheit, aber ja, man vergisst sie so leicht und man versucht dann doch wieder, sich darum herumzuschwindeln. Ah, das geht schon. Ah ja, da muss man halt durchbeißen. Ne? Ja. Okay, manchmal muss man durchbeißen. Manchmal aber muss man sagen, nein, geht in die falsche Richtung. Also, und das wann? Wann erkennt man ja diesen Punkt? Da können dann diese Theorien und so weiter, oder diese Theorien, diese Tools und diese.
Also was ich selber gemacht habe und letztendlich auch empfehlen kann, ist sozusagen, dieses Buch kann man sich zu Gemüte führen. Es gibt unzählig viele andere Bücher, ist nichts verkehrt, aber diesen Bewusstseinsprozess zu machen und sich da auch Gleichgesinnte zu suchen und immer wieder auch mal auseinanderzusetzen. Es ist keiner von uns sozusagen unendlich weise hier und jeder kommt im Leben allein zurecht. Das ist nicht die Wahrheit. Also braucht man Leute, mit denen man über solche Dinge reden kann, und es ist natürlich gut, wenn man Instrumente hat, um sich dazu auszutauschen oder verschiedene Aspekte. Und es ist sozusagen im stillen Kämmerchen zu sitzen und sich seine Visionen bewusst zu machen, ist wesentlich schwieriger. Also man setzt sich zum Beispiel miteinander zusammen und stellt sich die Frage, was machst du gerne? Ja, ich gehe gerne spazieren. Wieso machst du das gerne? Welche Vision könnte da für dich dahinter stehen? Das kann man einfach spielerisch gemeinsam machen. Da kann man einen wunderschönen Tag damit verbringen oder sogar mehrere und unglaublich viel entdecken. Und ein Paar von nicht allzu langer Zeit hat mir auch erzählt, dass sie sich zusammengesetzt haben und einfach überlegt haben, okay, was machst du gern, was mache ich gern? Und einfach diese Visionen gemeinsam auszuleuchten. Das kann natürlich auch Überraschungen bringen und zwischendurch Irritationen, wenn man halt feststellt, aha, das machst du gern, aber das ist ja für mich unvorstellbar oder sowas.
Ist ja pervers.
Ja, vielleicht auch, aber es fühlen sich beide besser, wenn man mal miteinander drüber redet und dann sich auch die Frage stellt, okay, also wenn das so ist, wie könnte man das vielleicht gemeinsam unter den Hut bringen? Sehr spannend.
Oder bringen wir das vielleicht doch nicht unter am Hut und kann auch ein Ergebnis sein. Ne?
Es kann auch sein. Oder es kann
ziehen wir die sein, Reißleine.
Ja. Ja, also sozusagen meistens klappt das schon ganz gut, wenn man sich miteinander austauscht. Auch hier natürlich empfiehlt sich gute Kommunikation, einander zuhören, ausreden lassen. Und wenn es mal emotional wird, einfach auch da sein und sich nicht aus der Fassung bringen lassen.
Und es nicht nur auf sich beziehen, sondern
genau.
Zu wissen, ne? Was ist vernadern, fragen da ein paar.
Oh.
Ja, ist also, gut, also ich habe
also,
gute Frage eigentlich. Ja?
Also petzen, weiß ich nicht, was man da.
Nein, ich habe gesagt, jemanden auf was hinnadern. Also ich weiß gar nicht, das war wahrscheinlich falsch. Es war sowieso ein bisschen eine eigenartige Verwendung dieses Wortes. Ich entschuldige mich jetzt auch dafür, weil was ich eigentlich gemeint habe, ist irgendwo mit Zwang arbeiten eigentlich. Ja, also
ja, also wir haben ja so ein Thema, das sozusagen die ganze Sendung und auch letztendlich immer beim Thema Management mitschwingt. Das ist das der Manipulation. Weil sozusagen, du hast ja auch zu Beginn erwähnt, ich habe ein Studium gemacht, wo sich sehr stark darum dreht, dass es Widersprüche im Leben gibt und die auch per se keine Lösung haben. Ähnlich, also ein Klassiker ist eben Individuum und Organisation und auch Gruppe. Und sozusagen die Interessen des Individuums und die Interessen einer Gruppe, das ist nicht deckungsgleich. Man kann sich in einer Gruppe sehr wohlfühlen und miteinander ist alles gut. Krasser wird es noch, wenn man statt der Gruppe jetzt die Organisation hernimmt, und alle kennen wir große Organisationen, und es fällt uns dann sehr schwer, mit dieser Sperrigkeit einer großen Organisation zurechtzukommen, wo Systeme einem vorgesetzt werden, wo das Individuum keinen Platz hat. Wenn das Internet nicht funktioniert, möchten wir irgendwo anrufen, da gibt es dann gar niemanden mehr, der abhebt. Sozusagen, da geht das ganze Zwischenmenschliche flöten, und da ist man sehr unglücklich drüber. Aber diese Widersprüche, sozusagen, da gibt es keine perfekte Lösung. Das ist etwas für einen Betriebswirt ganz unausstehliches, dass man etwas nicht organisieren kann, was nicht lösbar ist. Aber es ist so, dass es hier immer nur gemeinsame Lösungen gibt, die sozusagen beide Seiten dieser Medaille versuchen zu bedienen. Und da muss man halt irgendwo seine Mitte finden oder die Mitte miteinander finden. Das ist herausfordernd, aber da muss man auch wissen, dass das nicht lösbar ist.
Authentizität, Wahrheit, Intuition, schreibt André. Ja, alles interessante Begriffe. Kommunikation mit vorgehaltener Waffe ist zugleich Nadern. Ja, keine Ahnung, eigentlich nicht, aber...
Das ist nicht Nadern,
ich weiß jetzt gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt.
Ich glaube schon, aber okay. Ich kann es jetzt nicht beantworten, wir brauchen ein Wörterbuch
also dafür. Ich habe es voreilig verwendet, ich gebe es zu. Wie sollte man jemanden finden, der sich nicht traut, weiterzudenken, da alle in einem Selbstschutz sind? Die Frage verstehe ich jetzt leider nicht ganz.
Ja, oder? Ich verstehe die Frage schon. Ich habe mich auch in meinem Leben, also ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber was durchaus sehr interessant war, ist auch das Thema Gruppendynamik. Das ist jetzt sozusagen etwas, was nicht speziell Mindwalking ist. Aber Gruppendynamik, da steckt auch dieser Widerspruch oder diese Balance drin, in einer Gruppe oder mich mit anderen zu finden. Wenn ich mich öffne, ist immer das Risiko der Verletzlichkeit auch dabei. Und sich selber zu öffnen, macht man sich angreifbar. Umgekehrt, wenn man es nicht tut, entsteht in einer Gruppe auch keine Offenheit. Das ist immer so etwas, was man letztendlich schrittweise mit einer gewissen Vorsicht angeht. Wenn eine Offenheit da ist, wird sie sehr geschätzt. Es gab gerade in den 60er und 70er Kulturen oder so Kreise, die das dann wiederum extrem getrieben haben, dass man sozusagen alles offen miteinander teilen muss. Das hat dem Leben auch nicht unbedingt dann den Reiz gegeben, den es haben sollte.
Die Kommunen.
Genau. Ja. Aber sozusagen, das ist ein Prozess, und tatsächlich fällt es manchmal Leuten schwer oder auch in ihrer Situation entsprechende Partner oder Gesprächspartner zu finden. Aber es lohnt sich mal, mit ein bisschen Eigenoffenbarung anzufangen und zu schauen, wie die Response drauf ist. Es ist aus meiner Sicht eigentlich, haben wir alle viel mehr Gemeinsamkeit, die sozusagen, wenn man die äußerliche PR-Seite mal ein bisschen fallen lassen kann, haben wir alle ähnliche Probleme, mit denen wir uns rumschlagen, und gemeinsam die zu lösen, macht auch mehr Spaß.
Und das ist aber das Schwierige, ne? Also und das ist halt auch das generell in allen Projektmanagement-Ansätzen, man versucht, Tools in die Hand zu geben, wie kann man eine Gruppe organisieren, wie kann man sie auf ein Ziel hin fokussieren.
Es geht dann auch eben um Vertrauen. Also Vertrauen ist auch sozusagen ein ganz zentraler Begriff, den man dadurch, also sozusagen Vertrauen stellt man nicht her, dass man darüber redet, über Vertrauen, sondern Vertrauen entsteht durch letztendlich positive Lernerfahrung, indem ich sehe, der andere geht mit mir respektvoll um, nicht nur einmal, sondern das nächste Mal wieder und das nächste Mal wieder. Der andere fällt nicht um, wenn ich mal nicht gut drauf bin. Der andere packt an, wenn ich Hilfe brauche. Und sozusagen am gegenseitigen Vertrauen können wir alle gestalten. Da sind wir wiederum auch bei einer Idealvorstellung. Wenn ich will, dass mir die anderen vertrauen, muss ich mir überlegen, okay, wie muss ich mich verhalten, dass ich auch vertrauenswürdig bin.
Ja, ich muss auch integer sein. Sonst bin ich nicht vertrauenswürdig. Ja. Ne? Weil dann bin ich ja nicht einmal mit mir selbst eins. Wie soll ich dann irgendwas darstellen, an dem sich andere orientieren sollen und das auch noch zu ihrem Vorteil sein soll. Der Punkt ist ja immer wieder, diese umfassenden Win-Win-Win-Win-Situationen zu schaffen. Im Endeffekt sollen alle aus dem, was passiert, profitieren.
Idealerweise. Das ist richtig, aber nicht unbedingt gleichzeitig. Also das, ja.
Und da wird es aber dann schon kompliziert, gell? Weil jetzt diese Entscheidungen zu treffen, wann jemand quasi einmal ins Gras beißt, blöd zu sagen, damit das Ganze dann wieder weiterkommt, das ist unglaublich hart.
Das ist hart.
Unendlich und schwer fast.
Und da gibt es ja den schönen Begriff Karma, über den wir immer wieder auch stolpern. Und die Frage ist, gibt es da irgendjemanden, der dann am Ende ein Urteil drüber fällt, ob man das richtig gemacht hat oder nicht? Und diesen jemand haben wir bis jetzt nicht gefunden. Oder anders gesprochen, dieser jemand ist man selbst. Also letztendlich sind wir bei dem mit sich integer sein, was du gerade angesprochen hast. Was richtig und in der Situation angemessen ist, das kann man nur selber beurteilen für sich. Und solange man das besten Gewissens macht, gerät man auch nicht in sozusagen negative Schleifen hinein. Sicher kann mal was schief gehen, man kann nicht achtsam sein, es können Dinge passieren. Aber solange man sozusagen besten Wissens handelt, ist man schon auf einer sehr sicheren Seite.
Ein Geschmacksmuster schreibt, jemand wie Elon Musk braucht das alles wahrscheinlich gar nicht. Bei ihm reicht es, Befehle zu erteilen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, oder? Also ich meine, man muss ja Befehle erteilen, ist ja gut und schön, aber die müssen ja auch befolgt werden und die müssen ja mit Leben erfüllt werden.
Also gerade der Elon Musk oder auch der Steve Jobs früher, das sind Repräsentanten, die auch für Visionen stehen, die Menschen haben. Also sozusagen, dass wir technologisch alles lösen können, dass wir die Probleme alle mit der entscheidenden Technik lösen können, da steckt sehr viel Hoffnung drinnen, dass ein Einzelner darüber entscheidet, ob er sich in irgendwelche Kriegsgeschehen einmischt, macht mich auch ein bisschen argwöhnisch. Also mein vollstes Vertrauen hat er nicht, aber was ihn treibt oder was sozusagen dahinter steht, weiß ich nicht. Entscheidend ist, sich auch zu beobachten, wie geht er mit anderen Menschen um, in anderen Situationen.
Naja, das haben wir bei Twitter gesehen.
Ja, naja, dann kann man seine Schlüsse draus ziehen. Also ich würde ihn nicht als Repräsentant für den ganzen Planeten als erste Wahl.
Oh nein. Aber ich bin jetzt Elon Musk, also ja. Elon Musk ist in Ungnade gefallen vor ein paar Jahren. Das habe ich so richtig gemerkt, weshalb das mich schon wieder auch wieder misstrauisch macht. Also ich finde ihn eine sehr interessante Person. Ich fand auch seine Auftritte bei Joe Rogan immer wieder sehr interessant. Jetzt nicht, weil er gekifft hat, sondern ja, einfach weil er sehr authentisch und sehr ehrlich da war. Und wenn man sich denkt, das ist eigentlich der reichste Mann der Welt. Also das ist ja
von dem
absolut wissen, faszinierende Persönlichkeit,
muss ich sagen. Nein, ist faszinierend und erfolgreich, aber Erfolg und allseitige Ethik bedingen nicht einander. Also jemand kann sehr egozentrisch sein und erfolgreich sein, das zumindest aus seiner Sicht.
Musk ist auch nur eine Marionette, finde ich auch interessant. Ja, das sind diese Spiele, die dann wieder Teil eines größeren Spiels sind. Also ja. Musk als Spielführer ist selbst aber auch Spielfigur.
Ja, das wurde mir sehr bewusst. Da gab es den Film We Feed the World, wo der Lebrabe, glaube ich, war sein Name, der damalige Vorstand von Nestle quasi gesprochen hat über die Idee, dass man Wasser privatisiert. Was
Oh Gott.
Ja, ja, und ich habe mir dann überlegt, ich meine, wie viel Entscheidungsspielraum hat der Mensch über das, was er tut? Er muss letztendlich in gewisser Weise machen, was die Aktionäre sozusagen als Gesamtheit, sozusagen, die haben eine gewisse wirtschaftliche Erwartung und wenn er sich der entziehen möchte, dann kann er den Job zurücklegen, aber er kann innerhalb dieses Systems oder
dieses Spiels, ne, des Spiels Nestle,
sozusagen, wenn da Integritätsprobleme sind, kann er sich nur dem entziehen, aber nicht, es wahrscheinlich sehr schwer stoppen.
Musk ist der Magier im Illuminaten-Kartenspiel.
Na gut, ich verstehe, dass da sozusagen sehr viele Hintergründe zu vermuten sind und auch spannend ist. Was ich halt auch erlebe und wo man irgendwo sozusagen fürs eigene Seelenheil sicher seine Balance finden muss, ist zu sagen, okay, in welchen was in meinem Leben kann ich als Spielfeld betrachten und gestalten und sozusagen welche Bereiche auch nicht. Sich dafür zu interessieren und sich versuchen, ein Bild zu machen, ist da auf jeden Fall gut. Aber es ist sicher auch gut zu erkennen, dass man sozusagen die Spielgröße oder diesen Einfluss auch vielleicht jetzt nicht hat und sich deswegen keinen Kopf machen.
Also, ja, ich glaube, wir sprechen jetzt doch schon fast 2 Stunden, okay. 1,5 Stunden so circa. Es ist schwierig, das Ganze wirklich umfassend zu beschreiben, aber ich hoffe, wir haben
ja gut, ich meine, es bringt die ganze Vielfalt des Lebens mit. Das sozusagen, wie bringt man was zustande, ist die Antwort mit Kommunikation. Das ließe sich so einfach auf den Punkt bringen. Gelingt die Kommunikation, bringt man auch seine Dinge zu Ende, wie lange es halt auch eben dauert. Gelingt die Kommunikation nicht mit seinem, sozusagen mit Mitmenschen und auch der Umwelt, also man kommuniziert ja auch mit Dingen und Tieren und sozusagen mit all dem, was um einen herum ist, dann, wenn das nicht gelingt, dann bringt man auch nichts zustande.
Du hast jetzt irgendwie mein Konzept für die Schlussfrage ganz durcheinander gebracht, weil du jetzt die, aber ist gut, also passt schon, du hast, das heißt, wenn man das Ganze jetzt auf ein Konzept, auf eines hin kondensieren will, dann ist es Kommunikation, das ist eigentlich das Wichtigste und das Gefühl hatte ich jetzt auch immer wieder, eigentlich ist es Kommunikation, falls jetzt jemand da eine Frage stellen möchte, natürlich wie immer, die Skype-Leitung ist offen, einfach anrufen. Sehr gerne. Wäre auch noch ein bisschen dann natürlich im Chat mitlesen. Und ja, ich würde sagen, das ist jetzt einmal so der Versuch der Darstellung dieser Theorie, die man aus dem Mindwalking heraus entwickeln kann, um Kommunikation ideal zu gestalten, um diese Abläufe, diese Triaden aus Haben, Tun, Sein auszutarieren, um zu schauen, es gibt ja auch konkrete Anleitungen in diesem Buch, was man in welchen Situationen, welche Fragen man da stellen soll, ja, die sich auch immer wieder aus diesen Hauptaspekten, die da herausgearbeitet werden, ergeben, ne? Also wo ist mein Haben, wo ist mein Tun, wo ist mein Sein, wo sind die einzelnen Rollen, was tun die, ist das jetzt eine Kompetenzfrage? Ist das eine, ja, ist das eine Frage der Integrität? Woran hapert es? Mhm. Ja, also, all das ist aber, merke ich, oder ist sehr schwierig, eigentlich jetzt wirklich zusammenzufassen. Aber ich finde, Kommunikation ist wirklich der Punkt, wo das Ganze zusammenfließt.
Ja, also sozusagen das ist
das Grundkonzept. Radio, ne? Weil Radio ist nichts anderes als Kommunikation. Ne?
Nee, und jede Mindfogging-Sitzung, die sozusagen in den Vorsendungen behandelt wurden, sind auch nichts anderes als Kommunikationsergebnisse. Also Kommunikation ist die Grundessenz und dann gibt es halt verschiedenste Einzelaspekte, die in Buch behandelt werden oder die man sich anschauen kann, die alle dazu eine Rolle spielen. Woran kenne ich, dass etwas gut läuft? Woran erkenne ich, dass es eben nicht so gut läuft?
Wie gehe Metriken ich und so weiter.
Nicht immer mit Emotionen um und. Also drum gibt es halt hier sehr viele Einzelaspekte, die man sich dann anschauen kann. Wie organisiere ich was? Weil umso komplexer die Organisation wird, Kommunikation wird, wie du das gesagt hast, eben die fraktalen Aktionsabläufe und so weiter, braucht es halt sozusagen Instrumente oder Modelle darüber, aber auf eine Essenz gebracht geht es um Kommunikation, genau.
Im Vorgespräch hast du auch Erlebnisse aus Kommunikationsübungen genannt, in Seminaren, also Stichwort auch hier und jetzt, das hier und jetzt Erleben. Mhm. Kannst du da ein paar Beispiele noch ein bisschen konkreter bringen.
Ein paar habe ich eigentlich schon im Hinterkopf oder sozusagen nebenbei erwähnt, was sehr tolles Erlebnis für mich immer wieder ist auch zu erleben in der Übung mit anderen, dieses gegenseitig eingestimmt sein, was man erleben kann und dass manchmal auch eine Dimension kriegen kann, wo man sozusagen ein Wesen also nicht nur den Körper, nicht nur den Menschen in seiner Rolle, sondern plötzlich irgendwie so auch erlebt, dass mein ganzes Wesen auf der anderen Seite und eben dann nicht mehr auf der anderen Seite, sondern eine Gemeinsamkeit erlebt. Das ist ziemlich unbeschreiblich, aber das, also sehr extrem habe ich das auch mal vor nicht allzu langer Zeit, vor ungefähr einem halben Jahr erlebt, wo man irgendwie plötzlich das Gefühl hat, man ist aus allem draußen, was irgendwie so ein Universum ausmacht und erlebt das gemeinsam von außen oder als eins von außen. Aber das ist schwer zu beschreiben, aber dieses gemeinsame Üben und dieses gemeinsame aufs Leben schauen, das kann sehr tiefgründig sein. Dann erlebt man Dinge plötzlich, die man sonst aus so heiligen Schriften kennt und denkt sich, puh, das kann mir auch passieren.
Ja, ganz normal, ne? So, die ganzen normalen Propheten des Alltags sozusagen.
Genau.
Und genau das ist ja, und das ist, ich hoffe, es ist uns ein bisschen gelungen, das auch herauszustreichen im Abend, also nicht vorbei, aber also im Abend bis jetzt, dass genau solche Dinge, solche Einheitserfahrungen, wie sie auch genannt werden, spirituelle Konzepte ins Projektmanagement, ganz banal gesagt, einfließen, ja, und da aber offenbar sich als sehr nützlich erweisen, also ja. als sehr, sehr hilfreich, um Situationen, die sonst halt zu Pattstellungen führen, wieder aufzuweichen und wieder da weiterzukommen. Also das ist, finde ich, extrem wesentlich und meiner wesentlich und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich dann gesagt habe, ja, machen wir diese Sendung, weil ich glaube, in die Richtung muss es gehen eigentlich, dass wir unseren Blick, unsere Perspektive weiten.
Also was ich sehr schön beobachte, jetzt auch als ein Trend, wie sich die Welt verändert, in der Generation meiner Eltern und davor war Befehl und Gehorsam in Organisationsstrukturen viel mehr gang und gäbe, als es heutzutage ist. Heute findet ein Dialog statt, es finden gemeinsame Auseinandersetzungen statt, sozusagen unter Beteiligung aller Mitarbeiter in den Unternehmen. Da hat sich wahnsinnig viel getan in Richtung
agile Methoden, ist das auch?
Ja, agile Methoden, aber sozusagen, dass diese Balance zwischen dem, dass man eine Rolle hat und dass jeder wiederum auch ein gleichberechtigtes Wesen hier ist, das finde ich, entwickelt sich zu einer sehr guten Balance.
Das heißt, man hat auf einer Seite die Hierarchie im Projekt, die irgendwo notwendig ist. Man hat seine Hüte, es muss eine gewisse Struktur geben, es muss Leute geben, die letztlich eine Entscheidung treffen.
Genau.
Und das wird sich wahrscheinlich ja nie ändern lassen, weil es muss irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen werden. Und wenn jetzt im Kollektiv die nicht rauspurzelt von allein und davon kann man nicht ausgehen, dann muss irgendjemand sagen, na, jetzt machen wir es so.
Genau, das ist ganz wichtig. Es gibt Zuständigkeiten und jemand ist dafür zuständig für den Einkauf. Das macht er, da braucht auch nicht jeder jetzt mitreden, wir müssen nicht alles diskutieren, aber ihm ist klar, was die anderen von ihm brauchen, darüber muss man reden und er bemüht sich, seinen Job ordentlich zu machen.
Und er nimmt die anderen eben nicht nur als Hüte wahr, auch, sondern als, sagen wir es ganz kitschig, göttliche Wesen, ne? Also als gesamtheitliche.
Das wäre das Ideal dahinter. Aber zumindest einfach schon als Menschen wahrnehmen. Und das war, sage ich mal, in der geschichtlichen Epoche hat Management sehr viel darin bestanden, Leute niederzuhalten und sozusagen zu unterdrücken. Und ich erlebe diesen Trend sehr stark in eine andere Richtung. Natürlich passieren auf diesem Weg immer noch irgendwelche Sonderbarkeiten, aber es entwickelt sich sehr, aus meiner Sicht, sehr in Richtung eines Dialoges, wie man diese Welt gemeinsam gestalten kann.
Und ich meine, das ist auch ein Punkt, der jetzt, wie gesagt, das sind ja alles irgendwie Fraktale. Ja? Wir reden da jetzt von einem Spiel, eines Projekts, wo jetzt zum Beispiel ein Staudamm gebaut wird, aber das größere Projekt drüber ist die Stromversorgung von einem Land und die Netzstabilität in Österreich, in Europa als Beispiel und auf der ganzen Welt. Und dann aber überhaupt das Wohlergehen der Menschheit ist dann irgendwo ganz oben immer oder sollte ganz oben sein. Ja? Und all das hängt zusammen und allein sich das bewusst zu machen, ist ja schon einmal ein Riesending. Dass es eben nicht nur auf dieser zweiten Ebene, also es gibt ja, vielleicht noch einmal zu wiederholen, die drei Ebenen dieser Ethik und auch der Unterschied zur Moral, vielleicht Können wir das noch kurz als Klammer einfügen? Ja. Ethik und Moral wird ja oft synonym verwendet, ist aber nicht dasselbe, ne?
Ja, das habe ich vorhin kurz erwähnt, eben im Sinne, die Ethik ist sozusagen nicht anhand einer Regel abgeleitet, was richtig oder falsch ist, oder einer Blaupause, die man über alles drüber legt, sondern eher auch, wie die Hörer teilweise geschrieben haben, eben was in einer Situation eine ethisch richtige Lösung ist, beantwortet sich nicht von selbst, sondern darüber muss man immer selber auch sozusagen befinden, was wäre aus meiner Sicht hier die beste ethische Lösung. Und natürlich kann man das jetzt an irgendwelchen Extrembeispielen aufhängen, aber das Leben allein sozusagen bietet genug Möglichkeiten. Und natürlich versuche ich nicht mehr Müll zu produzieren, als notwendig ist, und ich versuche nicht Leute mit mehr zu beschäftigen, als notwendig ist. Also hier respektvoll zu sein in alle Richtungen, wie es einem gelingt, ohne sich selber auch wiederum zu überborden, weil sozusagen die Verantwortung für jedes Lebewesen auf diesem Planeten zu übernehmen, das ist nicht, sozusagen, das ist, wäre ein sehr hoher Anspruch, daran kann man auch zerbrechen, das ist nicht zielführend.
Daran zerbricht man definitiv natürlich.
Ja, ja, also das nicht, aber soweit ich es beeinflussen kann, soweit ich in meinem Leben was gestalten kann, nehme ich auf die Dinge Rücksicht, die in meinem Umfeld sind.
André schreibt, lieber Gast, immer noch keine Ahnung, was der Kern ist, aber es war amüsant, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Naja,
des Pudels Kern.
Probieren wir es noch einmal. Was ist der Kern? Du hast gesagt, es ist Kommunikation.
Ja.
Ja? Versuchen wir das vielleicht noch ein bisschen rauszuarbeiten. Ja? Also Kommunikation ist deshalb der Kern des Ganzen, weil Kommunikation sowieso der Kern des Ganzen ist, weil Kommunikation eigentlich alles ist. Ne? Also ich meine,
ja,
ohne Kommunikation passiert einfach nichts.
Also, ja, das ist sozusagen die Grundfunktionalität von den Dingen, die miteinander im Austausch stehen. Was ist der Kern? Ich meine, ein Kern, den wir im Vorgespräch hatten, war irgendwie die Frage, wozu das alles? Also wieso will ich überhaupt was zustande bringen? Oder warum rutscht mir das nicht alles den Buckel runter, was hier los ist? Und das ist schlichtweg, weil wir Visionen haben und die sozusagen nicht unter den Tisch zu kehren sind, und sich das einzugestehen, bewusst zu sein und zu schauen, wie man die verwirklichen kann. Das sozusagen, was für mich immer sehr befremdlich war, so ging es mir ähnlich wie dir mit den ganzen Visionsbüchern und der Managementliteratur, wo man sich bemüht hat, Visionen auszumalen, die nicht da sind und die eher in die Richtung liefen, sozusagen, wie finden wir eine Vision, die für die Organisation passt, aber nicht für mich. Und das dem gegenüberzustellen, zu sagen, okay, dass ich lebe, ist Beweis dafür, dass ich Visionen habe. Ich muss sie mir aber bewusst machen. Und sich letztendlich einzugestehen, ich bin hier mit Sinn und Zweck und das ist völlig in Ordnung. Ich darf meine Visionen leben und sie dadurch auch in die Welt bringen, und letztendlich bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, weil sozusagen der Ulrich Kramer hat davon berichtet, wie die Welt begann.
Ich wollte jetzt gerade drauf kommen. Ja.
Wie wird sie wieder aufhören, indem wir das, wofür wir da sind, verwirklicht haben?
Also eigentlich kommt mir jetzt gerade, dass der wirklich große Zusammenhang zwischen Mindwalking und einem Projektmanagement und dem Verwirklichen von Visionen ist, dass aus diesen Sitzungen, ja, jetzt salopp gesprochen, rauskam, dass wir irgendwann aus diesem Allbewusstsein rausgepurzelt sind mit einer Mission, mit einer Vision. Genau. Jeder von uns. Die kann ganz einfach sein.
Genau.
Und dann machen wir uns auf den Weg, ja. Und dann kommen wir vom Weg ab und verirren uns in alle möglichen Gestrüppe, aus denen, wo wir uns dann völlig verheddern und teilweise auch verletzen bis zu zerstören. Das kann alles Mögliche passieren.
Ja.
Aber es ist ein Projekt eigentlich. Das Ganze ist ein Riesenprojekt. Unsere Existenz in ihrer Basis ist eigentlich ein Projekt.
Ja, würdest du sagen, ein Aktionsablauf.
Ein Aktionsablauf.
Es gibt eine Idee, wir tun was und endet damit, dass wir die Idee verwirklichen.
Genau. Und Das ist jetzt das Große und im Fraktalen runtergebrochen, funktionieren eigentlich alle Aktionsabläufe, die wir im Kleinen jetzt machen, also jetzt zum Beispiel so was Kleines wie eine Brücke bauen oder jetzt auch nur seine Garage aufräumen, funktionieren immer nach diesem selben Muster und nach diesen, ja, kann man sagen, Gesetzmäßigkeiten.
Ja, ja, es wiederholt sich auf allen Ebenen.
Genau. Das ist, finde ich, ein wesentlicher Punkt des Ganzen. Also ich hoffe, André, das oder wer auch immer.
Also sozusagen, solange Spielen ja Spaß macht, gedanklich Verweis auf die frühere Sendung mit den Lichtbringern, es kann sehr lange Spaß machen, Spiele zu spielen, aber wenn man sozusagen irgendwann, möchte man wahrscheinlich auch sagen, okay, ich möchte eigentlich das, wofür ich da bin, auch verwirklichen. Also stellt sich die Frage, wie mache ich denn das? Und da sind wir dann bei der Frage, wie kommuniziere ich richtig? Und wie führe ich diesen Gedanken, der ich bin, zu Ende?
Und gleichzeitig bleibe ich dann dabei mir selbst treu, sprich bleib integer. Das heißt, bleib an dem dran, was mein, der Ulrich nennt es dann den, oder das ist dann im Mindwalking der Ursprungsauftrag, oder wie heißt das?
Ja,
also der Urauftrag, glaube ich, oder so ähnlich. Ja. Wie bleibe ich bei dem dran? Und also ich finde es.
Es gibt ja sozusagen, wenn man sich das Wort Religion anhört, wo sozusagen ist alles keine Religion, aber das Wort Religion heißt eigentlich Zurückführung oder die Rückverbindung. Und letztendlich sozusagen, umso mehr wir wieder draufkommen, eigentlich, wieso bin ich da, was mache ich hier überhaupt, umso mehr erstens macht es wieder mehr Spaß und das Zweite ist halt, dann stellt sich oft die Frage auch unabhängig von irgendwelchen Altlasten, okay, wie kann ich das jetzt am besten verwirklichen?
Fraktale Selbsterkenntnis macht ein bisschen irre, schreibt der Hase von unten, so nennt er sich. Ja, aber es befreit, glaube ich, auch. Und wie bringe ich etwas zustande? Eigentlich ist die Antwort darauf auch, indem ich versuche, das Richtige zustande zu bringen, oder? Weil wenn ich versuche, etwas zustande zu bringen, was eigentlich meinem Wesenskern entgegenwirkt, dann bin ich nicht mehr integer und dann wird das alles dann mir jetzt durch die Hände fließen irgendwann.
Dann mache ich mich auf eine sehr lange Reise auf den Weg.
Dann mache ich mir, dann verstricke ich mich in Dinge, die man sich gar nicht ausmalen kann, komme auf Abwege, die dann sich keiner ausmalen will und brauche sehr lang, bis ich da halt irgendwann wieder.
Und das kennt wahrscheinlich auch fast ein jeder, dass man irgendwo meint, man geht in die Küche, sich etwas zum Trinken zu holen und sieht, dass der Geschirrspüler ausgeräumt werden muss. Und als man den Geschirrspüler ausräumt, merkt man, dass ein Glas kaputt ist und man möchte es nachbestellen. Und irgendwann hat man vergessen, dass man was trinken sollte. Also
dann liegt wieder einer verdurstet in der Küche. Genau. Nehmen wir Wasser an. Ja, aber also das ist eigentlich jetzt interessanterweise eine Erkenntnis, die sich da jetzt live bei mir irgendwo ergibt, dass und auch im Nachhinein betrachtet, Also, aber ich glaube, das ist ein Kennzeichen von Dingen, die wahr sind, dass sie einem total simpel erscheinen und völlig klar, aber trotzdem hat man es vorher nicht gesehen. Und ein wichtiger Aspekt bei dem Ganzen, von dem wir heute sprechen, ist ständig, es ist Bewusstmachung. Und ein wichtiger Aspekt von Mindwalking ist ja Bewusstmachung, nichts anderes. Ich hole Dinge wieder hervor, die vergraben sind. Ich hole letztlich das hervor, wozu ich letztlich überhaupt in die Existenz getreten bin. Und das sind ja also, das ist ja alles riesig. Also jemand hat da vorher geschrieben, ich mache jetzt wieder große Fässer auf. Na klar, machen wir immer hier. Also sonst brauchen wir da gar nicht uns zusammensetzen. Es geht immer um die großen Fässer. Alles andere ist ja sowieso Zeitverschwendung.
Ja, das sozusagen das Lustige für mich war, wenn ich das früher irgendwo gelesen habe, irgendwie, das war sowas von weit weg und unvorstellbar, dass man irgendwann wüsste, wofür man da ist. Und irgendwann zu erkennen, das weiß man ja eigentlich. Also das
eigentlich weiß man es, das ist nämlich.
Ja, aber und das ist extrem banal und langweilig, wenn ich das jetzt erzähle. Aber in Wirklichkeit kommt man drauf, dass man viele Dinge sowieso weiß, aber sich dessen nicht bewusst war. Und so wie du sagst. Und die sozusagen die, viele mystische Bücher oder sonst was, Sutren oder sowas, die drehen sich darum, was man alles erleben kann. Und viele Dinge erleben wir tatsächlich so, nur wir sind uns darüber nicht bewusst. Und allein eine Gedankenreise oder was man für eine Möglichkeit hat, sozusagen theoretisch könnte man sich hinsetzen eine Woche lang und einen Urlaub erträumen. Das macht halt keiner. Aber sozusagen, wenn man ein gewisses Vorstellungsvermögen hat, kann man einen spannenden, außergewöhnlichen und sehr kreativen Urlaub erleben, indem man sich einfach vorstellt. Aber was für Möglichkeiten wir haben, an die denkt man oft gar nicht oder ist sich dessen nicht bewusst. Und wir suchen dann, sind wir wieder beim Elon Musk, die Lösung in der digitalen Gestaltung dieser Welten und wir setzen uns virtuelle Brillen auf und lassen uns übers Internet bespaßen, ohne unsere geistigen Fähigkeiten zu sehen und die eigentlich kleiner zu machen, als sie sind.
Ja, oder wir bauen Dinge mit Technik nach, die wir eigentlich auch ohne Technik könnten, genau. Und all diese Dinge. Rimsky schreibt, wirklich, dann erleuchtet mich bitte, Smiley, ich weiß jetzt aber nicht, auf was er sich da bezieht. Ich meine,
naja, weil es sozusagen oft nahe liegt. Hätte ich auch geschrieben
wahrscheinlich. Ja, nein, okay, jetzt verstehe ich es. Aber danke, Rimsky, guter ja. Punkt, während du das nämlich gesagt hast. Also wissen wir, wofür wir da sind, wenn ich über dieser Frage meditiere, dann gibt es da eine Seite in mir, die sagt, ja klar, und dann sagt die andere, ja, und was ist es? Und dann irgendwie, naja, es ist das. Oder, naja, ist es jetzt wirklich das genau? Naja, eigentlich ist es ja das. Und dann kommt man vielleicht auch in die Unschärfe der Sprache, mit der man dann konfrontiert wird. Vielleicht gibt es das Wort gar nicht, oder vielleicht gibt es kein Vokabel für das, wofür man da ist. Was ist man, dann ist
ja,
man
ja vielleicht ist es auch nur gefühlt. Also es muss sich ja nicht sozusagen, die Worte sind ja auch nur eine Möglichkeit, das nicht sozusagen Greifbare irgendwie auszudrücken oder bestmöglichst auszudrücken. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch nur ein Gefühl der Richtigkeit, aber das ernst und wichtig zu nehmen, ist schon mal ein ganz großer Schritt und nicht zu sagen, ja, vielleicht weiß ich dann einmal irgendwie, wann was richtig ist oder nicht. Sozusagen allein, dass man lebt, dass man Dinge lieber macht als andere, zeigt, dass man hier Idealvorstellungen hat und trägt. Und es gibt vielleicht auch sozusagen andere Bilder, die man austraumatisiert, die nicht so ideal sind. Das kann einem auch passieren. Aber sozusagen, wenn man sein normales Leben lebt, ob man jetzt Familie hat, Nähe zu anderen hat, sich gerne mit Leuten austauscht, da sind ja lauter Idealvorstellungen dahinter, dass man das tut und die ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen und sich nicht hier zu sagen, ja, das ist ja nur, sondern genau das ist es. Wenn wir jetzt den Sitzungserlebnissen Glauben schenken und sozusagen in ihrer Fülle und ihrer Eindeutigkeit ist das durchaus gerechtfertigt, dann geht es immer wieder um Harmonie und sozusagen göttliches Einheit wiederzufinden, nachdem man irgendwie unsere Feuerwerksexperimente gehabt haben.
Da müssen wir jetzt, als alles begann, die Sendung,
ja, glaube ich, genau. Heißt sie, hören. Man darf ja ein bisschen reinhören, was es sonst
nicht. Ja, gibt. Ja, also wie gesagt, die vorigen Interviews mit Ulrich Kramer spielen dann natürlich in alles, was wir heute sprechen, auch hinein, obwohl es in diesem Jahr dann wirklich nur um die Grundlagen geht. Aber wie wir gerade sehen, auch wieder irgendwie fraktal, die Grundlage unseres Daseins birgt eigentlich schon den Samen für alles, was dann in Lebenserfolg drinsteht. Also kann ja gar nicht, kann ja, also, wieder Binsenweisheit, ich weiß, Entschuldigung.
Sagen wir mal so, Lebenserfolg ist sozusagen eine Unterstützung dafür, dass man dass es einem besser gelingt und bietet ein paar Konzepte. Aber sozusagen der Ausgangspunkt ist, dass man mal seine Visionen ernst nimmt.
Zuerst muss man sie überhaupt einmal finden und zulassen. Ja, es ist vielleicht sehr oft auch, dass man sie gar nicht wahrhaben will.
Das kann auch sein, beziehungsweise sich selber nicht in der Rolle sieht. Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass hier im Publikum irrsinnig viele Leute drin sind oder dabei sind, die eine Vorstellung davon haben, wie die Welt sein sollte, in der wir leben, und die durchaus interessiert sind, sich dafür einzusetzen. Und das beweist auch wiederum, die Visionen sind ja da, die muss man gar nicht erst finden. Natürlich in dem Maße, wie ich den Weg gehe und mir überlege, okay, wo kann ich denn das gestalten? Ich kann irgendwo bei Projekten mithelfen, ich kann selber Projekte starten, ich kann mich mit Aufklärungsarbeit beschäftigen und, und. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich aktiv zu machen, dann wird man das in die Hand nehmen und anfangen, und während das man tut, dann erkennt man, okay, das passt in der Richtung, oder das, was ich möchte, ist eigentlich ein bisschen was anderes. Also sozusagen findet man seinen Weg, sind wir wieder beim Begriff Walking. Also es ist auch ein Gang. Sozusagen, man kann nicht erst losstarten, wenn man schon alles weiß, sondern man muss beginnen, loszugehen mit dem, was man weiß.
Genau. Man hat nicht immer die perfekte Landkarte, ne?
Genau.
Und jemand schreibt da, und das ist auch ein Punkt, den ich mir da notiert habe, der Gast möge mal bitte über die heftigste Mindwalking-Session, die er selbst erlebt hat, erzählen. Ich möchte es ein bisschen umformulieren. Mhm. Es geht jetzt nicht um die heftigste. Es geht einfach darum, wenn du dir, und vielleicht noch kurz zurückkommend, bevor wir auf das eingehen, weil ich habe mir das auch notiert, also Erlebnisse von Mindwalking-Sessions und wie die da reinspielen. Wieder dieses Bewusstmachen. Also ganz ein wichtiger Punkt ist, Dinge, die man glaubt, sind eh selbstverständlich, sind Hausverstand. Okay, mach's da mal wirklich bewusst. Mach da mal, ja, natürlich weiß ich jetzt meine Mission irgendwie, ja, aber was ist jetzt wirklich? Oder ich weiß meinen Zweck, ja, weiß ich den wirklich, oder ist er im Nebel, so wie auch Rimsky gerade vorher geschrieben hat? Und wenn er im Nebel ist, wie kann ich ihn da hervorholen? Wie kann ich das
für mich? Ja, umso mehr, sind wir auch wieder bei der Aufmerksamkeit. Wenn ich was Vages wahrnehme und meine Aufmerksamkeit darauf lenke, was will ich halt, dann beginnt es sich auch besser zu zeigen. Also sozusagen, es geht bei den Vorstellungsbildern, es geht genauso gut bei den Visionen, und sie ernst nehme. Die Frage nach der heftigsten Mindwalking-Sitzung, sozusagen Story ist irrelevant. Das, was für mich selbst und für andere, soweit ich das weiß, auch immer das Schwierigste ist, selbstverursachte Katastrophen auszubaden oder sich dessen bewusst zu werden. Sprich, wenn man wirklich versehentlich großen Mist gebaut hat, das schafft unglaubliche das Bedürfnis, das vor sich selbst und der restlichen Welt zu verbergen, und sozusagen das auszugraben, das ist das Heftigste, was man aus meiner Sicht erleben kann. Aber das kennt man schon im Alltag, dass schlechtes Gewissen eigentlich erst irgendwie schwer macht, das offen auszusprechen und darüber zu reden, und geschweige denn, wenn dann irgendwie eine größere Katastrophe dranhängt. Das macht es schwer verdaulich, und das wissen wir letztendlich auch. All die Leute, die irgendwo in den Krieg ziehen oder sonst irgendwas, die Dinge tun, die sie nicht tun wollten oder ausgelöst haben, das ist halt schwer verdaulich. Da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, aber den Rest behalte ich für mich. Es geht nicht hier darum, sensationelle Storys auszutauschen.
Mhm. Aber das glaube ich auch. Also quasi die Dinge, die man ausgräbt, wo man eben selbst wirklich ein Riesenversagen hat und so weiter, die sitzen dann auch am tiefsten. Ne? Und diese Erleichterung, wenn man dann irgendwas gesteht, ja, sich selbst eingesteht, vielleicht eine interessante Parallele, die zeigt dann ja schon, wie wichtig dieses und es dann annimmt. Und das ist ja immer wieder geht im Mindwalking. Es geht ja darum, es geht unter anderem jetzt darum, sein Akzeptanzvermögen so weit anzuheben, dass man sich selbst und die Welt, so wie sie eben ist, einmal akzeptiert, um dann überhaupt erst in einer Position zu sein, dass man dann wieder eigentlich das Steuer in der Hand hat, weil sonst fährt es ja mit dir.
Genau.
Und das haben wir jetzt auch wieder beim Projektmanagement. Also dann hat das Projekt auf einmal eine Eigendynamik und geht in irgendeine Richtung, die für niemanden.
Damit schaffst du jetzt eine Kurve, warum mir das Ganze auch wichtig ist. Weil sozusagen, indem ich Management oder alles, was mit Management zu tun hat, ablehne, sozusagen bringe ich mich in eine Hilflosigkeit, die eigentlich niemandem dient. darum finde ich es so wichtig, auch über Management zu reden und sozusagen das aus irgendeinem Nimbus zu heben und letztendlich auf diese Banalitäten und den Hausverstand zurückzuführen, wie das eben im Chat auch mehrfach aufgetaucht ist. Es geht halt um ein paar Grundprinzipien, die man üben und trainieren kann und mit denen man sich auseinandersetzen kann und die man verstehen kann. Und wenn man das tut und das irgendeinen mystischen Zauber verliert, dann geht es halt einfach viel leichter. Deswegen mein Anliegen, darüber zu reden.
Den mystischen Zauber muss man verlieren?
Naja, den sozusagen das, den Nimbus Management, also dass das Management nur so eine hohe Kunst ist und dass nur ein paar wenige in der Lage wären, Managen zu machen, und das hat man oder hat man nicht. Also das sind eher sozusagen Unterdrückung der Weisheiten, aber nicht eine, die ihnen weiterbringen.
Also wenn jemand das Gefühl hat, na, die sind noch immer nicht an dem Punkt, was mich interessiert, das kann jetzt durchaus sein, dann ruft's an, oder ich schaue natürlich immer auch im Chat, versuche da mitzulesen und Fragen aufzugreifen, aber wie gesagt, letzter Aufruf, Skype-Leitung ist offen, einfach User Crop FM anrufen und direkt mit uns plaudern.
Gerne, ja.
Wir sprechen heute über, ja, großes Thema, so wie immer, ne? Also das Thema, was bedeutet überhaupt Erfolg, wie bringe ich was zustande, wann bringe ich was zustande, was für Bedingungen müssen existieren, wie...
Also ein bisschen, wenn ich das noch aufgreifen darf, sozusagen das, was für mich auch wichtig ist, sozusagen von einer schönen Welt zu träumen, ohne anzupacken, das reicht halt auch nicht. Also das, was ich leider auch oft erlebe, ist halt, dass der Wunsch drauf da ist, es wäre anders, es wäre besser. Und das, wozu ich ermutigen möchte, ist, es anfangen zu gestalten, sich einfach zu überlegen, okay, was müssen wir tun, dass diese Welt so sich entwickelt, wie wir sie haben wollen.
Genau. Das fängt zum Beispiel bei so einer Sendung an, ne? Wenn man findet, da werden gewisse Fragen nicht gestellt oder es geht in eine Richtung, die ich nicht interessant finde, kann man in dieser Sendung zum Beispiel anrufen.
Genau,
ne? Und kann man und kann selbst mitgestalten. Auch diese Sendungen sind eigentlich immer so Mini-Projekte, die in einem Team entstehen. Und vielleicht noch am Ende noch auf das Spiel des Lebens eingehen. Mhm. Ja. Habe ich auch sehr, sehr interessant, also einer der Anregungen, die ich aus dem Buch mitgenommen habe, Spiele, die man halt entwickelt, um Visionen Wirklichkeit werden zu lassen, die einem eben helfen, seiner Mission näher zu kommen, idealerweise. Dann
und oder eigentlich, der gleich entsprechen, ja.
Oder die der entsprechen. Dann und eigentlich nur dann ist man eigentlich integer. Sonst ist man eigentlich irgendwie immer in so einem genau. Nebenschauplatz unterwegs, der letztlich nichts bringt. Also vielleicht ist er lustig, vielleicht ist er schrecklich, vielleicht ist er was auch immer, aber er bringt halt nicht so viel, außer, na, dann hat man das halt auch gemacht und weiß, das war es halt jetzt nicht. Ist auch ein Sinn. Ja,
ja, ich meine, man kann durchs Leben wandern und einfach alles Mögliche ausprobieren. Aber meistens fühlt man sich zu irgendwas mehr berufen oder sollte man sich sozusagen die Frage stellen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, und die Energie da möglichst dorthin lenken.
Voll leicht. Ja, die Energie möglichst dorthin lenken. Was ist mir eigentlich, und das ist natürlich unglaublich schwierig. Und Mindwalking kann dabei helfen, definitiv. Man findet Dinge, die einen angetrieben haben, die einen abgehalten haben, und man findet, wenn man ganz viel Glück hat, vielleicht sogar wirklich geht man so weit zurück an den Ursprung und
ja.
Bist du eigentlich einmal so weit zurückgekommen in deiner persönlichen Arbeit?
Also ich habe einen Anfang, von dem ich glaube, dass es davor keinen weiteren mehr gibt.
Interessant. Magst du das ein bisschen was darüber erzählen, oder ist das zu persönlich dann schon?
Ja, das ist schon, also was sozusagen, dass ich jetzt darüber was erzähle, sozusagen es gibt gewisse Dinge, die man halt im Mindwalking nicht wollen, und zwar sozusagen ist das mit Sensationen oder mit irgendwelchen Geschichten, was man erlebt hätte oder nicht erlebt hätte, sozusagen da irgendwie eine Leistungsschau zu betreiben.
Ja.
Weil darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, was man erlebt hat oder nicht erlebt hat und welche Wege man gegangen ist und ob die jetzt spannend waren und, oder banal waren. Aber es sind einige Beispiele in den Büchern beschrieben und ich sozusagen kann nichts anderes berichten, was auch in diesen Büchern beschrieben ist und habe selber sozusagen meine Zeit gebraucht zu akzeptieren, dass ich da was rausfinde, was andere auch rausfinden und nichts anderes. Und kann nur sagen, es ist gleichzeitig sozusagen zutiefst schön, das lässt sich aber dann alles schwer in Worte fassen, zu sagen, okay, man weiß halt dann irgendwie, das ist so.
Du sprichst jetzt eben von diesem Heraustreten aus diesem Allsein, wie immer man das jetzt nennen möchte, und das in die ins Leben im weitesten Sinne purzeln.
Aus dem Nichts heraus fühlt man sich plötzlich massiv zu irgendwas berufen und das geht ziemlich flott.
Aha.
Also so habe ich es halt erlebt. Und das geht sehr sozusagen so gedankenmäßig, weil halt da nicht viel sonst los ist. Und dass dann erst viel los ist, merkt man dann erst später, wenn man immer mehr dann mit der Welt interagiert.
Gibt es eine Erkenntnis aus dem Mindwalking, warum wir unsere Mission vergessen haben, möchte Teilkreisfeier wissen?
Ja, warum vergisst man was, was man tun mochte oder wozu man losgesteuert ist? Da gibt es natürlich schon Erkenntnisse und schlichtweg ist in vielen Fällen es schlichtweg dran, dass es grob schief lief und sozusagen damit ist man sehr versucht, offensichtlich alles zu leugnen, was davor war und was man ursprünglich machen wollte, weil man sozusagen gescheitert ist und dieses Scheitern möchte man vor sich natürlich auch verheimlichen. Das ist mal ein grober Faktor. Was ich jetzt schon mehrfach versucht anzudeuten habe, ist, dass man oft gar nicht drum herum kommt, das trotzdem zu leben. Ich meine, das sieht man im normalen Leben auch. Jemand, der Tennisprofi werden wollte und nicht Tennisprofi geworden ist, weil er eine Knieverletzung hatte, der wird möglicherweise dann Tennistrainer. Also so ganz weg von seinem Weg kommt man auch nicht im Normalfall. Drum finde ich sehr wichtig, das durchaus mal ernst zu nehmen, was man selber für wichtig hält. Und ich betone das, nicht ohne Grund, weil ich oft genug mitkriege, dass jemand sagt, ja, ich hätte gern so und so eine schöne Welt, aber sozusagen, das steht mir nicht zu oder ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber sozusagen, es wird so hingestellt, als wäre das irgendwie absurd oder sonderlich. Es ist die
Erkenntnis. Oder dumm, naiv.
Ja, dumm, naiv und sonst irgendwas. Aber diese Erkenntnisse, die Leute haben, nachdem sie alle möglichen Gräueltaten oder was auch immer irgendwie bewältigt haben, sind nicht spannender als das, dass man plötzlich denkt, ja, für Harmonie und Ordnung zu sorgen, das ist mein Ding.
Das ist zum Beispiel einer, das wäre so ein Urauftrag, für Harmonie und Ordnung zu sorgen, ja. Ganz einfach.
Weil es die gab und die wiederhergestellt werden soll.
Gibt es dann auch Fälle, wo dann Leute sagen, nein, das ist mir zu banal, das kann ja nicht wirklich mehr Urauftrag sein und das dann irgendwie ablehnen?
Naja, wie gesagt, also sozusagen das, sozusagen ist auch das eigene und sich selbst wichtig zu nehmen, ist gar nicht sozusagen immer so leicht. Also oft ist es so, dass nach einer Sitzung jemand das erkennt, aber das dann auch gerne mal irgendwie unter den Tisch kehrt und im Alltag wieder ein bisschen abschwächt. Mhm. Das ist nicht ganz unüblich. Ja. Quasi die Kunst ist dann auch immer mehr zu sich selber zu stehen und sich, also es ist weniger oft die Unterdrückung durch andere als durch sich selbst, dass man sich kleiner macht, als man ist.
Wenn alle tot sind, dann herrscht auch Harmonie?
Ja, das ist richtig. Aber nicht auf geistiger Ebene. Dann sind die Körper zwar kaputt, aber für die geistige Ebene scheint es nicht so zu sein.
Die Geistwesen sind noch immer in Disharmonie.
Ja, selbst wenn man diesen Planeten wegräumen würde, sind wir nicht glücklicher.
Das ist halt der Punkt, ne? Also auch jetzt so jemanden zu töten, um dann quasi das Böse aus der Welt zu bringen, man bringt halt
ziemlich aussichtslos.
Ja. Wichtige, schwerwiegende und schwierige Erkenntnis, aber
auch,
es ist
auch hier hilft Kommunikation. Ich letztendlich ist eine Erkenntnis aus den vielen Sitzungen, dass man bis jetzt noch niemanden gefunden hat, der von Grund auf böse ist, der nicht irgendwie einen guten Plan hatte und irgendwie verquert wurde in seinem Plan. Aber bis jetzt kennen wir den, der mit einem bösen Ursprung das Erlebnis aufwarten kann, nicht.
Das ist nämlich das Ursprungserlebnis, ne? Also das ist dieser Punkt, wo man eben in die Existenz tritt, der Ursprung eigentlich, wo man in das Leben springt. Ja, vielleicht eben jetzt gegen Ende, das Spiel des Lebens und wie man es beendet. Was ist das Ende? Ja, also auch jetzt wieder aus dem Mindwalking, wenn man es jetzt ganz, ganz breit oder broad auf Englisch ist.
Broader point of view.
Also wenn man es jetzt sehr grob umreißt, ist es ja so, man ein Geistwesen tritt in die Existenz, quasi man ist sich seiner Existenz plötzlich bewusst als eigene Entität. Man hat eine gewisse Mission, einen gewissen Auftrag, eine Vision, ein Projektziel.
Und ist zweifelsfrei, das macht man jetzt. Also
und ist zweifelsfrei, das macht man jetzt. Und dann geht's los. Und man kommt auf Abwege. Und das Ende ist dann eigentlich, wenn man dieses Ziel dann doch erreicht hat. Und was ist dann?
Was ist dann? Also das kann ich nicht behaupten, das hätte ich selber erlebt. Aber es gibt Sitzungsberichte, wo Leute wahrnehmen, dass sozusagen jemand das mit diesem Gefühl sich verabschiedet.
Und wohin verabschiedet sich?
Ja, es ist dort, wo es angefangen hat, also in eine Nicht- und Alles-Existenz. Das ist halt schwierig. Ich meine, sehr, sehr viele Sitzungsberichte dazu, wo man wahrnimmt, dass jemand sich sozusagen aus dem Spiel der Welt oder des Kosmos oder was auch immer sich wieder verzupft. Das ist jetzt nicht die große Menge. Und
verzupfen heißt vertschüssen.
Ja, so wienerisch. und dann ist aus und weg. Also aber es ist in dem Sinn genauso schwer vorstellbar, wie was war davor. Also das wissen wir einfach nicht, weil da gibt's ja nichts mehr. Also
ich merke jetzt auch, wie du dir ein bisschen winderst. Wollen wir das Ende? Wir wollen eigentlich ja nicht, dass es ändert, oder? Also wehren wir uns dann
nicht. Das ist sicher ambivalent, ja, natürlich.
Gibt es da nicht einen Wesensteil, der uns da immer weiterspielen will und weiterspielen will und nie will, dass wir unser Ziel erreichen, um weiterspielen zu können?
Eine gewisse Verliebtheit in unsere Existenz haben wir mal sicher. Glaube ich, wird aber dann dadurch getrumpft, dass man was sozusagen sich erfüllt. Aber ich erzähl's dir dann, wenn es war.
Okay.
Vielleicht. Ich verspreche dir mal nichts.
Ich finde eine interessante Frage, die Geschmacksmuster hier stellt. Wer erteilt den Auftrag?
Ja, auch das ist schwer zu beantworten, weil sozusagen wir gehen, wie hast du das immer genannt, das Alleine, ich meine, sozusagen von der Erlebnisseite ist sozusagen, manche beschreiben es, man bekommt einen Auftrag, manche erscheinen sozusagen, das mache ich jetzt. Also das ist ähnlich zu sagen, wo kommt denn Gedanke her? Also wenn ich
also das kommt nicht unbedingt aus außen ein. Man ist ja eigentlich in einer Gesamtheit, wo dieser
Ja, also da gibt es auch manche Beschreibungen, dass man davor noch eine Gesamtheit erlebt oder auch nicht. Also das ist auch nicht überall gleich, aber es ist sozusagen davor sehr wenig Zeiterlebnis.
Mhm. Ja. Bevor diesem Ursprung.
Meinst. Also bevor man weiß, was man will, ist ja nichts. Also
ja, siehst, also dieses etwas wollen ist eigentlich etwas, das unsere Existenz dann überhaupt definiert und abgrenzt.
Ja, es ist nichts anderes. Also man ist sozusagen, wenn man das irgendwie in normale Begriffe des Alltags verwenden will, man ist Gottes Wille, aber das ist halt sozusagen alles sehr religiös belegt. Darum habe ich mich jetzt da auch ein bisschen um diese Begriffe gedrückt, aber nichts anderes beschreiben die Leute und nichts anderes erlebt man. Aber sozusagen, man erlebt hier keinen Auftraggeber.
Eben, also es gibt da keine Gestalt mit weißem Bart, die sagt, du geh hinaus und...
Genau, der passende Bass hier, ja.
Ein Trauma des Menschen ist, schreibt André, dass sich Wünsche nicht erfüllen, aber das größte Trauma ist, wenn sich die Träume erfüllen.
Ja,
ist das ein Trauma dann oder ist es nicht dann eigentlich das Ziel des Ganzen?
Ja, wie gesagt, also wir gehen davon, also sozusagen sehen wir es jetzt im Alltag. Natürlich, wenn man irgendwas erfolgreich geschafft hat, dann genießt man diesen Moment, aber es kommt dann der nächste Moment, wo man vielleicht irgendwas wieder anfängt. Ob das dann passiert, werden wir sehen, aber so scheint es, ist man letztendlich dann glücklich, wenn man das gemacht hat, wofür man da ist.
Ich würde gerne mal mit dem Manager sprechen, schreibt Jamoin, also mit Gott. Ist Gott ist Gott, und das ist jetzt die nächste schwere Frage, was meint man überhaupt damit, ist das der oberste Spielführer?
Ja, Gott, also sozusagen das was sozusagen
als
Erlebnis auch sozusagen selten, aber doch auftaucht, ist so ein Allbewusstsein in irgendeiner Weise. Also tut man sich mit den Worten echt schwer damit. Und Manager würde dem auch nicht gerecht werden. Wobei letztendlich muss es hier auch eine Art von sozusagen, aus irgendeinem Grund ist dieses Allbewusstsein irgendwann auf die Idee gekommen, es soll was geben, und nachher wieder auf die Idee gekommen, es soll wieder eine Einheit, sozusagen, es ist wieder gut und es kann auch wieder aufhören. Und seitdem hat das eine gewisse Dynamik, aber managen würde da, es greift in dem Sinn nicht anders ein, außer dass es Gedanken produziert offensichtlich, und diese Gedanken kennen wir zu gut. Das sind wir selbst.
Ja, im Prinzip sind wir dann immer bei uns selbst, ne? Und vor dem wollen wir halt am liebsten weglaufen. Ich würde sagen, vielleicht das Letzte zum heutigen Abend noch, bevor wir dann wirklich den
Sack zumachen.
Das große Spiel, wir haben es eh schon öfter angesprochen, ja. Also die große Geschichte, die da halt auch erzählt wird, ja, die stellenweise frappant an Star Wars erinnert. Also ich meine jetzt wirklich so ganz konkret, was, also du hast schon öfter angesprochen, diese ganzen Parallelen, die aus den verschiedenen Mindwalking-Sitzungen heraus sprudeln, da verweise ich jetzt wirklich auf die vorigen Sendungen. Du hast da auch irgendwie so Anknüpfungspunkte dran. Machst du die vielleicht noch kurz?
Wie meinst du, biografisch oder?
Also die große, was ich mir notiert habe aus unserem Vorgespräch, aus die große Geschichte aus der Perspektive von Markus. Also wie du diese große Geschichte oder Teile davon erlebt hast in deinen persönlichen
Sitzungen, okay, also,
wenn du drüber so, sprichst. Also, also.
Ja, also sozusagen die kam die große, oder du hast irgendwann zwischendurch erwähnt, dass es da eine größere Katastrophe gab, die ist sozusagen mir auch bekannt geworden. Aber weniger als Beteiligter, sondern eher von weiter weg. Aber und das ist sozusagen für manche Zuhörer, wenn man da über diese Berichte und diese Erlebnisse erzählt, das mag durchaus auch befremdlich sein, was da in Geschichten und Büchern auftaucht. Und das ist es für einen selber als Sitzungspartner auch, wenn man dann merkt, okay, da tauchen Bilder auf. Also ich habe da gut gekiefelt dran, im Sinne von kann nicht sein und sowas Absurdes. Dann ist man natürlich teilweise auch irritiert oder kann das schlecht ins Leben integrieren, weil sozusagen auch hier steht man dann mit etwas da, wo man im normalen Umfeld schlecht darüber reden kann. Aber ja, also ich kenne diese Katastrophe auch und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir die Altlasten dieser Katastrophe aufräumen, weil die liegt sozusagen, die steckt uns immer noch ganz schön in den Gliedern und führt halt dazu, dass Dinge sich an Gewalt und Verbrechen und Gesundheitsstörungen wiederholen oder sozusagen thematisiert werden, wo wir trotz gesunder Ernährung oder gesunder Lebensweise und trotz gutem Management nicht ganz rauskommen. Also diese Aufarbeitung, ähnlich auch, sage ich mal, von diversen Kriegen und was da für Gräueltaten passiert worden sind, da gibt es sozusagen einfach den Effekt, dass sich diese Dinge dann über Generationen geistig fortpflanzen und das finde ich schon ganz gut, wenn wir das in Ordnung bringen würden. Also das sozusagen ist mein biografischer Hintergrund dazu, ist jetzt nicht so spannend, aber die Betroffenheit, wenn man hier lebt, die ist sehr, wenn man die Zusammenhänge kennt und dann sieht, schon sehr anschaulich. Also ist durchaus gut, wenn wir das noch ein bisschen mehr aufräumen.
Ja, also und wer da mehr darüber wissen will, da gibt es die Sendung Die Atlantis, der Fall,
Die Atlantis-Protokolle heißt das Buch.
Das aber Buch, ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Sendung heißt, aber sie wo eben das Ganze beschrieben wird und ja, also und das Ganze, da hängt zusammen, diese Kosmologie als Ganzes, wo wir eben in die Existenz treten, wo wir einen gewissen Auftrag haben, wo wir ein Ziel erreichen wollen. Ja. Diese Dynamik setzt sich fort bis ins Kleinste, bis in unsere Leben. Da haben wir dann den Ausschnitt, der jetzt in diesem Buch Lebenserfolg, das übrigens auch verlinkt ist, beschrieben wird, ja, wo man das Ganze versucht herunterzubrechen auf, ja, okay, wie kann ich denn jetzt diese Erkenntnisse konkret dazu einsetzen, um Vorhaben, die ich habe, umzusetzen? Und ich finde, dass das äußerst interessante Impulse sind, die da kommen. Und von dem ganz Großen in das ganz Kleine, das haben wir heute versucht, ein bisschen zu veranschaulichen. Ich hoffe, es ist uns halbwegs gelungen. Es ist nicht einfach. Also, aber
wir haben sonst, wenn Fragen entstehen, bitte gerne einfach melden. Das ist
genau.
Muss hier nicht Schluss sein.
Genau, wir können auch mal eine Nachfolgesendung machen, beziehungsweise deine E-Mail-Adresse ist ja verlinkt. Ich werde dann danach auch noch, also du gibst ja auch ganz Down-to-Earth-Kurse. Vielleicht magst du auch das noch kurz
beschreiben. Ja, also wie gesagt, meine Kurse drehen sich um ganz Basic Facts, sozusagen wie führe ich, wie kommuniziere ich das sozusagen nicht mit viel Theorie, sondern ausprobieren, mache und miteinander Routine aufbauen, die funktioniert und durch quasi ehrliches Feedback und nicht durch simuliertes so tun als ob, funktioniert das sehr gut. Und dazu gerne eingeladen. Im Herbst habe ich einen Kurs in Wien, wenn interessiert. Und
beim Wifi, glaube ich. Also ja. Ich werde diesen Link jetzt dann im Nachhinein auch noch zur Sendung dazustellen. Ja. Und wenn einem das interessiert, kann man sich das ja genauer anschauen. Man erreicht dich natürlich auch via E-Mail. Ich schaue da jetzt gerade noch ein bisschen in den Chat, ob es da Holm fragt, Edgast, gibt es für die Problematik des sich nicht entscheiden können zwischen verschiedenen Wegen eine Hilfestellung? Auch eine interessante Frage, finde ich. Also wenn man,
also sozusagen als praktische Übungen kann man einfach schon beide Wege so lange beleuchten, was spricht für den Weg, bis man zu einer Erkenntnis kommt, das funktioniert in vielen Fällen ganz gut. Also das sozusagen sich wiederholt, immer dieselbe Frage zu stellen, also was spricht für den Weg A, was spricht für den Weg B, was spricht für den Weg A, was spricht für den Weg B. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das funktioniert, aber das ist zum Beispiel ein Ansatz, der gut funktionieren kann.
Also Trial and Error?
Nein, nicht Trial and Error, sondern wirklich sozusagen das zu machen, bis einem nichts mehr einfällt. Und meistens führt das, oder man kann es auch noch sozusagen ein bisschen sozusagen weiter aufdröseln, was spricht für den Weg A, was spricht gegen den Weg A, was spricht für den Weg B, was spricht gegen den Weg B. Und sich quasi selber so die Frage stellen, ohne sozusagen mit dem Ziel, dass man gleich eine Antwort drauf findet, sondern durch dieses wiederholte Durchkauen kann eine Dynamik in Gang kommen, wo man alles für und wieder für sich auskaut und dann eine freie Sicht auf die Wege kriegt. Weil möglicherweise assoziiert man alles Mögliche damit, und das einfach mal rauszulassen ist schon recht hilfreich. Das kann man auch gut zu zweit machen. Ohne sozusagen dramatischen Tiefgang, aber einfach sozusagen sich die für und wieder mal alle herauslassen.
Eine dramatische Meldung von Teilkreisfeier. Wie komme ich aus der Simulation, die sich reinkarnativ wiederholt, da ich keinen Spaß mehr dran habe?
Da ist mein Kursangebot nicht das Richtige, aber dann...
Dann sind wir wirklich beim Mindwalking eigentlich. Ne?
Genau. Also,
das ist dann, da geht es ja wirklich auch mehr auf die persönliche Ebene. Genau. Ne? Deine Kurse richten sich jetzt eher daran, wie setze ich das konkret für, jetzt sage ich ganz banale Vorhaben ein, um diese einfach,
also
banale.
Ja, also ja. Es geht um Kommunikation, Führung und sonst irgendwas, dass sozusagen diese Ausbildung genießen Mindwalking-Trainer auch mehrfach, weil man einfach da gut aufgestellt sein muss. Die braucht man aber in jedem anderen Lebensbereich. Sozusagen, das ist sozusagen Sockelausbildung, wenn man so sagen will, die persönlichen Geschichten anzuschauen, das ist eine andere Art von Tätigkeit, und sozusagen die Inkarnationsschleife, gerade neulich hat mich auch wieder jemand darauf angesprochen, dass sozusagen der Frust und sonst was, den man hier erlebt und nicht haben will, kann ich nur sagen, ja, dass wahrscheinlich hier notwendig wird, sich das mal anzuschauen, wo hängt man denn da?
Woran hängt man, ja? Und das sind dann so Dinge, die will man nicht anschauen. Und das.
Aber da gibt es sozusagen nicht den Knopf, der das löst, wo ich jetzt drauf drücken könnte.
Naja, wäre zu einfach. At all, 404 schreibt at all, also an alle, wenn wir da sind, um zu scheitern, interessant, ist ja auch eine Erfahrung.
Ja, die machen wir ja oft genug.
Also, aber es ist eigentlich nicht unser Existenzgrund, oder?
Zumindest. Wobei, so ganz gescheitert sind wir ja auch nicht, sonst wären wir tatsächlich nicht mehr da im negativen Sinne. Also wir sind alle im Spiel.
Ja. Ja, aus der Simulation kommt man nicht heraus, auch ohne Mindwalking, nämlich nicht ins Licht zu gehen. Also da kommt man dann in die Lichtverschwörung und so. Da wird es ja wirklich ein bisschen spook, ja.
Und, ja, das mit der Simulation, ich meine, ich kenne da verschiedene Theorien oder Sichtweisen, die Grundaussage ist sozusagen, dass die Welt, die wir erleben, nicht die richtige ist. Sozusagen jeder Gehirnforscher würde wahrscheinlich auch sagen, weil das Gehirn produziert ein Bild von der Abwelt und sonst irgendwas. Das, was wir sozusagen in Mindwalking-Sitzungen auftaucht, ist, dass diese Welt, in der wir leben, schon real ist, aber natürlich von allen möglichen Dingen vielleicht noch irgendwie beeinflusst oder dass man irgendwelche Dinge assoziiert, die nicht da sind. Aber sozusagen, das ist unser Werk hier. Es ist nicht, scheint nicht nach Fremdwerk insgesamt.
Also es hat keinen Sinn, sich da beim Management zu beschweren. Man kann sich bei sich selbst beschweren.
Ja, oder halt seine Wege zu finden, die das zu lüften, was man was falsch sein dürfte.
Wie oft sollen wir noch scheitern? Reicht langsam mal, schreibt Rimsky. Ja, anscheinend nicht, kann man dazu noch sagen.
Es gibt, wie ich kurz auch erwähnt habe, offensichtlich keinen Karma-Manager. Also ist man sich selbst.
Das ist sehr oft die Erkenntnis am Ende eigentlich von Sendungen, die sich um diese Dinge drehen. Ja, also es gibt keine Stelle, wo man sich beschweren kann, man muss die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und die gilt
das
bei der heutigen,
glaube ich, weise Worte, ja. Das sozusagen ist immer an der Grenze vom Zynismus natürlich, aber es ist leider so.
Manchmal auch über der Grenze, aber es ist so. Hm. Also die Antwort auf die Frage, wie bringt man was zustande? Kommunikation.
Dem stimme ich
zu. Sehr schön. Auf ein Wort kondensiert. There you go. Vielen Dank für diesen spannenden Abend, muss ich sagen, wo man auch jetzt, glaube zum ersten Mal wirklich über ganz, ganz konkrete, ich sage mal, unter Anführungszeichen banale Anwendungen des Mindwalking jetzt da irgendwie gesprochen haben. Also meistens geht es ja um Selbsterkenntnis, um und so weiter, also um sehr persönliche große Themen. Und da sieht man jetzt, okay, man kann damit auch Dinge des Alltags wirklich angehen. Und ganz wichtiges Aspekt, Punkt natürlich, bewusst machen, bewusst Werdung. No. Alles irgendwo plausibel, wenn man sich so recht überlegt. Na Gott sei Dank, ja. Also da jetzt gegen einen Strich zu bürsten, wird wahrscheinlich.
Nein, ist nicht notwendig.
Niemand weiterbringen. Ja, also großes Danke, dass du heute mein Live-Gast im Studio warst. Und danke auch an alle Chatter und ja, hoffe, hat dabei interessiert. Der Link ist dann drinnen, der Link aufs Buch auch. Und
ja, schönen Abend auch meinerseits.
Fröhliches Projekte machen.
Crop FM.
You are far from home, baby.
Das nächste Mal Crop FM, da ist Michael Pahl mein Gast und wir sprechen über Langstreckenholonautik, ein Begriff, den es eigentlich gar nicht gibt, der sich aber im Vorgespräch quasi ergeben hat. Im Prinzip intensive Erfahrungen und Bewusstseinsreisen mit Hilfe von Holosync 3D und regelrechte Missionen, die von den Holonauten da angetreten werden. Äußerst spannend. Mit dabei auch ein paar konkrete Beispiele, also zumindest eine Langstrecken-Holonautin wird auch live dabei sein. Gibt es natürlich immer so ein bisschen Berührungsängste, will man sich da wirklich outen. Ein zweiter Herr vielleicht auch noch. Darum wird es also gehen. Langstrecken-Holonautik und Langstrecken-Holonauten, also ein Begriff von Langstrecken-Holonauten, das gibt schon als Begriff von Michael Pahl und Menschen, die sich da halt in diese unglaublichen Welten begeben durch ganz bestimmte Techniken und von eindrucksvollen Erfahrungen berichten und was da eben so passiert und vor sich geht. Also sehr spannende Dinge. Gibt es natürlich auch bei älteren Sendungen. Michael Pahl schadet sicher nicht, wenn man auch diese kennt. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Heute wieder mal war es ein bisschen ein anderes Thema. Das gibt's heute immer wieder mal auf Crop FM. Ja, vielen Dank. Wir hören uns wieder am 7. April 2023. Bis dorthin, macht es gut. You said